Herzlich willkommen zur 179. Ausgabe des Sneakpods. Heute besprechen wir den Film Willkommen im Süden hier auf unserer kuscheligen Couch irgendwo in der Nähe von Neapel. Bei mir ist das Model mit der wahnsinnigen Oberweite, Christoph Perner.
Vielen Dank, das bin ich.
Und unsere Autobahnpolizistin Claudia Perner.
Haben Sie was getrunken? Das sieht mir verdächtig aus hier.
Nein.
Nein.
Und Robert ist nur hier bei uns, weil er einen Behinderten gemimt hat.
Gemimt hat?
Das hast du jetzt aber politisch äußerst korrekt. Sehr überzeugend gemimt, würde ich mal sagen.
Ja, ich habe es geschafft, im Gegensatz zu unserem Hauptdarsteller. Aber Christoph, worum ging's?
Du hast den Film noch gar nicht gesagt.
Ja. Doch, willkommen im Süden.
Willkommen im Süden.
Benvenuti al Sud.
Ha, willkommen bei den Stieß. Worum ging's? Also, ein Postangestellter möchte nach Mailand versetzt werden. Und da aber irgendwie das mit dem Versetzen nicht so klappt und er merkt, dass Behinderte immer bevorzugt werden, gibt er sich als Behinderter aus, fliegt dann aber auf im letzten Moment noch durch eine Ungeschicktheit
und wird dann groteske Dämlichkeit.
Wird dann strafversetzt in den Süden, in die Nähe von Neapel. Seine Frau weigert sich mit dorthin zu kommen. Er fährt dann dahin, wo es so fürchterlich heiß sein soll und die Leute da so einen seltsamen Dialekt sprechen sollen. Und er kommt dahin und findet heraus, dass es da doch ganz knorke ist und dass alle ganz freundlich sind und dass er sich da ganz wohl fühlt. Und irgendwie kommt uns das doch bekannt vor, oder?
Ich wollte gerade sagen, das kenne ich doch alles. Früher war das mal der französische Norden und vorher wollte er nicht nach Mailand, sondern nach Marseille. Es war irgendwie alles, es bleibt sogar beim gleichen Buchstaben.
Ich finde es da wirklich eine ganz eigenartige Kinoerfahrung und Bewertungssituation jetzt, ja. Weil vor wenigen Jahren hat uns Willkommen bei den Stieß, also zumindest mich, unendlich erfreut.
Uns alle.
Ja. Jetzt sieht man einen Film, der bis in Einzelszenen und Dialoge hinein dasselbe tut.
Das absolut gleiche. Ja, und, ist furchtbar.
Also wirklich ein Remake ist, was ja ungewöhnlich ist. Wir kennen alle natürlich die amerikanischen Remakes von irgendwelchen französischen erfolgreichen Filmen oder deutschen oder was auch immer. Aber dass jetzt schon innerhalb von Europa es dann Remakes gibt und allem, die genauso sind.
Gut, dass du das ansprichst. Bei Amerikanern verstehe ich's. Die mögen einfach keine synchronisierten Filme. Deswegen verfilmen die einfach, wenn die einen guten französischen Film, wir haben den Gérard Depardieu-Film damals in den 90ern zum Beispiel.
Mein Vater, der Held.
Genau. Und dann,
Daddy Cool,
genau.
Mit dem gleichen Hauptdarsteller. Der ein bisschen älter war zwischen.
Trotzdem war das
Catherine hinterher. Hegel damals.
Stimmt. Trotzdem war es hinterher nicht genau derselbe Film. Es war ein sehr ähnlicher Film. Man konnte aber beide so anschauen und sagen, okay, ist eigentlich die gleiche Story. Passt aber so. Und man hat noch so die Rechtfertigung. Okay, die mögen einfach keine Synchronisation. Die Italiener synchronisieren alles. Warum muss man einen französischen Film, der garantiert in Italien gelaufen ist vor ein paar Jahren,
und bestimmt sehr erfolgreich,
warum muss man den jetzt nochmal verfilmen für Italien? Ja. Ich verstehe es nicht.
Und selbst wenn es jetzt so wäre, dass meinetwegen, keine Ahnung, die Schweden, die jetzt nicht so synchronisieren, den jetzt sich nochmal drehen, ja, warum muss ich den dann wieder auf Deutsch synchronisieren und auch noch ins deutsche Kino bringen, wo wir gerade zwei Jahre vorher und nochmal in der Sneak, ja, wo wir den gerade vorher schon hatten. Also weiß ich nicht. Also wir haben das Original gesehen, das reicht doch jetzt eigentlich auch.
Und es war eben ärgerlich, wie nah er dran war. Es
richtig.
Naja gut, ich meine,
die gleichen Charaktere.
Danny Boone hat ja das Screenplay auch geschrieben zum Original und Regie geführt. Und der hat offensichtlich das
so
verkauft.
So ein paar kleine Änderungen vorgenommen.
Und taucht ja auch in einer Cameo-Appearance hier auf.
Das ist das Beste.
Also, aber das signalisiert eben ganz offensichtlich, ja, das ist, was wir hier machen. Das ist nicht, wir klauen hier nicht, sondern wir haben ganz offensichtlich
Er hat ja auch einen Producer-Credit im Titel.
Genau. Und auch einen Screenplay-Credit wieder. Weil
Das ist das gleiche Drehbuch. Also, irgendjemand ist damit suchen und ersetzen drüber und hat die Ortsnamen.
Also die Kulissen sehen gleich aus, obwohl es ganz woanders ist natürlich.
Sogar die das Filmplakat habe ich im Internet gesehen. Ja? Das ist genauso auf so einem Motorrad wie bei den.
Gut, sie fahren halt Vespa statt Fahrrad, okay. Sie sind am Strand statt in
das Wetter ist ein bisschen anders.
Das Wetter ist halt heiß statt kalt. Der Dialekt ist seltsamerweise sogar auch fast der gleiche.
Aber nicht so gut.
Wer nimmt dem Stil auch so ein bisschen das Besondere? Das ist so, okay, wir können in jedem Land irgendeinen Dialekt machen.
Ja, aber bei den Stieß war es damals so, da hat ja Christoph Maria Herbst diese Rolle gesprochen von dem Typ, der diesen eigenartigen Dialekt die ganze Zeit so prominent spricht. Und da haben sie irgendwie auf eine Art so einen eigenartigen Dialekt
erfunden. Der hat auch so eine Logik, so eine innere. Das genau. Hat dieser jetzt nicht, dieser hatte so ein paar Besonderheiten, okay? Wir sagen einfach Misch.
Ja, und es war viel besser zu verstehen. Damals bei den Stieß war es echt noch so, an der Stelle, wo der Hauptcharakter nichts verstanden hat, hast du als Zuschauer auch nichts verstanden.
Ja.
Und warst deshalb so, hast mit ihm mitgelitten. Und hier gehst die telefonieren das erste Mal und man versteht beide Seiten ganz prima und sie tun aber so, als ob sie sich gegenseitig nicht verstehen und dann denkst du so, hä, was ist das Problem?
Ja, ich meine, so ein Film ist doch produziert nicht nur fürs italienische Publikum, der ist fürs europäische Publikum. Wir sind das gleiche Publikum. Ich meine, ein Grund, warum man sich über die Stieß so gefreut hat, war, dass es eine originelle Geschichte, ein origineller Film war. Charmanter, origineller Film. Und okay, ja,
das ist das Gegenteil.
Und wenn sie das jetzt in den USA eben auf einem anderen Kontinent einen Remake drehen, okay, meinetwegen, ich finde es immer noch beschränkt und was
auch immer.
Verstehe nicht. Ja, also ich habe heute gelesen, dass angeblich ein amerikanisches Remake mit Will Smith in der Mache ist. Aber ob das jetzt wahr ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber das erscheint mir alles
Will
so
Smith sinnlos. Als die heiße Postangestellte, oder?
Oder mit dem perfekten Dekolleté.
Ja.
Lass uns mit dir reden.
Ja, Moment, da kommen wir hin. Aber
danach kommen wir zu keinem anderen Thema
mehr. Also gibt es einen anderen Fall von so einem innereuropäischen Remake? Ich finde das wirklich eine ganz erstaunliche Entwicklung, dass es sowas überhaupt gibt. Ach, Christoph. Ich weiß nicht, ob die Leute auch in 30 und 40 und 50 Folgen es immer noch so lustig finden, dass man bei uns hören kann, dass alle die ganze Zeit saufen. Naja, also ich finde es schon sehr befremdlich.
Ich wüsste jetzt auch kein Beispiel, wo wir ein anderes solch krasses Remake innereuropäisch gesehen hätten.
Also
so was habe ich nicht gesehen.
Ja gut, ich meine, okay, bei Serien, also das hat auch im Kinocast hat das auch schon erwähnt, ist das halt so Geschichten wie IT-Crowd gab es auch mal auf Sat.1 und so, das hatte der Erik. Ja. Also bei solchen Sachen kommt es mal vor, aber bei Kino
oder auch die wüsste ich jetzt...
Dafür wäre es interessant zu wissen...
Du meinst The Office?
Ja.
Ist das Englisch?
Britisch, USA und dann auch...
Okay, genau.
Aber es wäre interessant zu wissen, wie das italienische Kinopublikum sich verhält. Aber ich wage zu bezweifeln, dass das italienische Kinopublikum vor allen Dingen italienische Produktionen anschaut. Ich denke, dass das italienische Kinopublikum wahrscheinlich so ist wie das deutsche, dass sie sehr viel amerikanische Sachen schauen und dann eben mal den ein oder anderen europäischen Film und dann eben ein paar italienische Filme. Weil ich überlege mir gerade, wenn jetzt zum Beispiel die deutsche Filmindustrie anfangen würde, deutsche Remakes von französischen Filmen zu drehen, dann würde ich mich auch fragen, wer ist denn das Publikum? Weil die Leute, die überhaupt bereit sind, ins Kino zu gehen, um sich eine deutsche Produktion anzuschauen, sind das nicht die, die vielleicht auch ins Kino gehen, um mal eine französische Produktion anzuschauen? Also ich sehe nicht, wer das Publikum sein
wird. Also ich habe schon ganz viel in Italien ferngesehen, und da laufen unglaublich viele Filme, das ist neben völlig schwachsinnigen Unterhaltungsshows ist das die Sache in Italien. Und das sind natürlich ganz viele, die, wie gesagt, die synchronisieren alles.
Mhm.
Also, was uns natürlich absurd vorkommt, wenn man dann irgendwelche deutschen Serien dort, und zwar auch ganz schlechte deutsche Serien, also wirklich, ich weiß jetzt nicht, ob Sturm der Liebe oder
so. In Finnland habe ich Sturm der Liebe gesehen.
Ja, genau.
Finnland gibt es Sturm der Liebe,
alle
untertitelt.
Okay, aber die Italiener machen sich wirklich die Mühe und synchronisieren diese Scheiße.
Ja, ich hab Derrick synchronisiert
gesehen. Ja, Derrick ist ja ganz groß. Ja,
Derrick ist überall
so. Polizia Criminale, Kommissario Derrick, kam er durch die Tür.
Hab ich gehört,
ich habe was verstanden. Aber danach hat es auch aufgehört wieder.
Also,
ja,
absurden Stimmen.
Also ich verstehe es einfach nicht. Und ich meine, das ist dann wirklich schwierig. Der Film ist... Es ist ganz schwer zu sagen, wie man den Film finden würde, wenn man die Stieß nicht gesehen hat. Ich glaube, dann wäre schon lustig, wenn auch nicht so lustig wie die Stieß. Weil ein paar Sachen, finde ich, sind schon etwas weniger überzeugend als dort und weniger charmant. Und insgesamt, okay, dann wäre es halt eine ganz nette, lustige Geschichte.
Ja, das ist super schwer zu sagen.
Das mit dem Feuerwerk, die einzige Sache, die sie wirklich geändert haben, finde ich schlechter.
Ja, die finde ich auch nicht gut.
Kann ich mich nicht mehr so genau ins
Original erinnern. Spielt er doch Glockenspiel in diesem hohen Turm.
Das ist so viel schöner.
Und spielt dann so ganz romantisch für sie irgendwie, also sie wird dann so hingelockt und er spielt dann irgendwie irgendwas ganz Kitschiges.
Oh.
Ich weiß es nicht mehr. Und
spielt Spoiler ist gerade das Ende, aber egal.
Ja. Und hier ist eben so, er zündet irgendwie ein Feuerwerk an.
Ja, ja. Okay. Das macht er alle drei Wochen.
Gar nicht er macht, sondern ja. Aber
das ist bescheuert.
Ja, und auch zum Beispiel das mit dem, dass sie überall Kaffee trinken sollen. wenn sie auf Tour
sind. Stimmt, in Dings trinken sie ja Pastis im Stieß.
Und dann trinken sie, weil sie keinen Kaffee trinken sie jetzt hier auf einmal dann doch Alkohol, während
den bei den sie die ganze Zeit Fruchtsaft nennen.
Ja, während es bei den Stieß eben von Anfang an klar ist, okay, das wird eine Sauftour. Und ich meine, diesen Umweg, was der soll, verstehe ich auch nicht. Wahrscheinlich wussten sie nicht so richtig, wie sie den Pastis...
Ja, auch wenn es wenigstens in Schweden spielen Stieß, würde und sie würden dann dauernd Kaffee trinken, würde ich es verstehen.
Bei den Stieß war es so, dass er ja mitfährt bei seinem Untergebenen, um das zu verhindern, dass er immer betrunken ist.
Ja, ja, na klar.
Und hier verhindert das, weil er immer so nervös ist, weil er so viel Kaffee getrunken hat, weil er da uns einen Kaffee eingeladen hat. Oh, ist das öde.
Das, also. Ich sehe auch gar nicht ein, warum das nötig ist, weil könnte er nicht auch immer betrunken sein, weil er überall Wein trinken soll oder keine Ahnung.
Ja, oder halt diesen Limoncello.
Oder ein Grappa oder sowas. Also, das ist doch nicht einzusehen, warum sie da den Kaffee brauchen. Dadurch wird die Geschichte so viel... obskur.
Ja, und ansonsten halten sie sich halt so genau ans Originalskript, dass halt diese...
Diese, das haben wir fast nicht gemeint.
Diese ganzen Gags, gell, so, also selbst das Büro, es fängt ja schon am Anfang an, diesem genau Büro, so, wo sein Chef, der versucht ihm diese Versetzung zu organisieren, das Büro mit diesen runterziehbaren, wie heißen die, diese Rollos vor den Glasscheiben, weil das ja eigentlich also, genau, weil das auch so ein Glaskastenbüro ist. Es ist exakt, jetzt hätten sie die gleiche Location benutzt. Wahrscheinlich stand das Studio
noch irgendwo rum. Die gleiche Sachen auf die gleiche Weise.
Ja.
Fürchterlich.
Und dann dieser Gag mit der Autobahnpolizei und dieser Gag mit dem Kellner, wo sie ihn da bestellen lassen wollen mit dem eigenartigen Dialekt. Ist wirklich Dialog gleich, das ist halt der gleiche Käse. Es ist furchtbar.
Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Ich habe mich die ganze Zeit geärgert.
Ja.
Ich habe mich auch
geärgert. In einem Film, den ich eigentlich wirklich sehr gern mag.
Ja.
Das ist das Schlimme.
Tja. Also ist echt jetzt mit den Punkten halt echt schwer. Wenn mir jetzt jemand die Stieß noch nicht gesehen hat, angenommen,
dann soll er verdammt nochmal die Stieß
schauen. Ja, das ist der Punkt. Dann soll er
den Scheiß groß in diesen Film
spielen. Ich finde schon auch, dass die Stieß lustiger sind, weil also zum Beispiel bevor er in den Norden geht, wo er dann mit diesem alten Typ spielt, der immer sagt, das ist einfach so gut. Und ich meine, das ist hier so, okay, dass sie da dieses Essen haben mit den Freunden und der dann, das ist alles so ein bisschen halbherzig, finde ich. Also ich finde ihn auch einfach an sich, glaube ich, weniger lustig als die Stieß.
Ah, wir haben noch nicht über das Dekolleté gesprochen.
Ja,
das ist der Grund, um diesen Film zu gucken und nicht die Stieß.
Bevor wir hier ganz übel abstürzen, werde ich mal den Namen der Dame sagen. Die heißt nämlich Valentina Lodovini.
Das ist schon Sex.
Und ich will, dass sie noch mehr Rollen spielt. Ständig. Ich will die jetzt in jedem zweiten Film sehen.
Also, mal vollkommen abgesehen, also ihr Dekolleté wird hier wirklich in Szene gesetzt.
Unfassbar.
Ist ein bisschen unpassend, auch wie die Arbeit angezogen ist.
Ich würde jeden Tag zur Post gehen.
Aber diese Frau ist so unwahrscheinlich schön. Mhm. Und zwar nicht nur ihr Dekolleté. Also sie ist einfach so unglaublich schön.
Ja.
Also so perfekt.
Toll.
Also ich habe ja
wirklich toll.
Der jede Woche zur Post. Da gibt's auch attraktive Postangestellte, aber sowas habe ich noch nicht gesehen.
Also diese Frau.
So, wenn du so aussiehst, arbeitest du auch eigentlich nicht bei der Post.
Ja, bist du Model.
Ja.
Wie die wahrscheinlich auch.
Ja, oder Schauspielerin halt.
Also das ist das Einzige, was ein bisschen mehr einfach ist als in den Stieß, weil die ist ja nur so
ganz
süß, aber durchschnittlich. Also
ja. Aber hier ist wirklich so, man freut sich in jeder Szene, wo sie durchläuft. Also ist auch der Grund, dann doch sitzen zu bleiben und den Film zu Ende zu gucken.
Also mein Ideal an weiblicher Schönheit ist ja eigentlich Monica Bellucci, die natürlich inzwischen auch schon etwas älter ist. Aber während dieses Films war ich wirklich...
am Überlegen, ob du das revidieren musst. Ja.
Weil sie ist so perfekt.
Ja. Und sie hat auch so viel Charme und ist einfach attraktiv.
Wunderschön.
Ja.
Fantastisch. Also
es ist rundum... Wahnsinn. Also,
wir unterstützen die weitere Filmkarriere von Valentina Lodovini.
Toller Name.
Bitte.
Den Namen muss man eine Karriere machen.
Ja.
Nicht nur mit dem Namen. Also bitte, wir wollen mehr von dir sehen.
Nicht so zotig bitte, ja?
Ja.
Was?
Nicht nur mit dem Namen, auch mit den Möpsen.
Das hast du jetzt gesagt. Ich versuche ja schon die ganze Zeit das Wort Dekolleté zu etablieren.
Damit der Christoph nicht das sagt, was er sonst ständig sagen würde.
Das ist echt schrecklich.
Dekolleté versteht doch keiner. Okay, dann lass uns mal Punkte geben.
Oh, so schön.
Was hättest du jetzt gesagt? Die hat Holz vor der Hütte. Hätte man im Süden gesagt.
Im Süden. Willkommen im Süden.
Willkommen im Süden.
Also ich bin einfach verdammt verärgert gewesen. Der Film, ich gebe dem 0 Punkte. Ich finde es eine Unverschämtheit, dass wir diesen Film sehen mussten. Ich finde es eine Unverschämtheit, dass dieser Film gedreht wurde. Ich finde, dieser ganze Film ist eine Frechheit. 0 Punkte. Mehr ist da von mir nicht drin. Wenn man... dieser Film ist völlig unnötig.
Nicht mal Valentina?
Geht bitte in die Stieß.
Jetzt
wenn ihr was
Gebt für Valentina wenigstens
2 Valentina Punkte. Kriegt von mir 10 Punkte. Der Film kriegt trotzdem 0. Das ist klar. Geht in die Stieß. Ja. Wenn ihr diese Story sehen wollt, geht in die Stieß.
Leute, ihr müsst das einordnen. Ein
Poster von Valentina.
Also, wenn ein Film mit Scarlett Johansson kommt, wo der Christoph ja normalerweise also sofort anfängt, seinen Umhang voll zu speichern, dann gibt er einen extra Punkt für Scarlett Johansson. Und jetzt gibt er 10 extra Punkte.
Ich finde sie so viel schöner als Scarlett Johansson.
Nein. Ja, aber ohne Frage.
Ja, klar.
Bin ich sofort bei dir.
Das würde ich sagen.
Das würdest sogar du sagen? Meine Welt erschüttert sich hier gerade. Oh mein Gott. Ja, ich weiß nicht. Ich würde sagen, vielleicht so, ja, tatsächlich 1-2 Punkte für den Film.
Boah, das ist halt echt.
Aber das Gemeine ist natürlich, wenn es die Stieß nicht geben würde und ich den zum ersten Mal gesehen hätte, würde ich wahrscheinlich jetzt hier sitzen und würde sowas wie 6,5-7
ja.
sagen.
Ja, kann sein.
Aber die kann ich halt echt nicht vergeben. Nee. Das ist
also,
schon so.
Also ich versuche mich frei zu machen von diesem Plagiatsvorwurf. Nein, und ich versuche den Film so zu bewerten, wie ich den Film an sich fände, und ich gebe 6 Punkte. Ihr habt vollkommen recht und ich könnte genauso gut auch nur einen geben oder so. Ich finde es genauso ärgerlich. Ich finde auch, man sollte die Stieß schauen. Aber ich finde, jemand, der jetzt zufällig im Fernsehen oder auch immer dann diesen Film anschaut, wird sich ganz gut amüsieren und das ist ein netter Film. Und wenn es die Stieß nicht gäbe, würde ich wahrscheinlich eher 7 geben oder vielleicht sogar 8, naja, 7,5 vielleicht oder so. Aber so gebe ich 6 Punkte.
Ja, aber es ist echt schwer, wenn jetzt jemand auf die Webseite kommt und klickt diese Folge an und hört sich unsere Podcasts nicht an, was niemand tun sollte, weil darum geht's ja. Und sieht da 6 Punkte und denkt sich, oh, gehe ich da mal rein, dann ist es schon irgendwie.
Aber dann amüsiert er sich doch ganz gut trotzdem. Ich meine, er wird dann auch denken, Höhe ist ja wie bei den Schieß, okay. Aber ich finde nicht, dass es ein Film ist an sich, der irgendwie wehtut oder ärgerlich ist. Und wenn ich bedenke, dass ich The Roommate wahrscheinlich 3 Punkte gegeben habe oder so, dann nein. Also ich gebe 6. Aber ich verstehe eure Argumentation und ja.
Okay.
Also vielleicht gebe ich 2 alternativ 6.
Ja, genau so. Ich glaube, so ähnlich schreibe ich das auf. 2 zu 6,5.
2 nur für Valentina.
Ja.
Und 6, wenn ich die Stieß nicht kennen würde.
Genau. Ich glaube, jetzt haben wir es.
Ich finde den Film einfach unnötig. So, lass uns weitergehen zu Filmen, die nötiger sind.
Jetzt kommen wir mal zu genau. Sebastians Filmkiste.
Yeah.
Vor einiger Zeit, wir hatten es erwähnt, hat uns unser Hörer Sebastian, ich habe den Ort vergessen, aus dem er kam, aber er hat uns mittlerweile 2 Kisten voller DVDs.
Übrigens, Sebastian, und, von dieser Schokolade habe ich nie was gesehen. Das wollte ich hier nur mal angemerkt
haben. Die gibt's aber noch.
Die ist noch nicht gegessen.
Wurde mir vorenthalten.
Die ist noch nicht gegessen. Aber du hattest eine Kiste komplett bei dir zu Hause. Du hättest sie ausräubern oder was?
Aber weil ich so ehrlich bin, habe ich sie dem
Stefan. Hast du die ganze Kiste dem Stefan gegeben? Was für ein Fail.
Ja.
Eieiei.
Fail. Du Nerd.
Hier, aus der Eier.
Ja, Thema Nerd. Als der arme Manu neulich bei euch saß und in der Sendung facepalmen musste und ihr nicht wusstet, was ihr was.
Was muss er?
Ich habe die Sendung gehört und dachte mir...
Er hat gesagt, da facepalmt er und ich weiß, was denn das?
Also, es hat irgendwas mit der Hand und dem Gesicht zu tun, oder was?
Ich kann das nicht.
Ich auch
nicht. Ich muss das erklären.
Ja, und ich saß mit meinen Kopfhörern da, hab die Sendung gehört und dachte mir, arme Manu, jetzt ist er da, wo ich immer bin. Irgendwas sagt mal aus dieser Internetsprache. Und dann heißt es sofort, hä?
Du hast ja heute auch wieder irgendwas geschrieben in der vorbereiteten E-Mail auf diese Sendung. Hast geschrieben, das wird ein schöner Rant-Podcast. Und dann musste ich mich zurückerinnern. Ah, das hat er mir schon mal erklärt, was das heißt.
Ja, das kenne ich als Anglistin, aber
ja, das solltest du
mir ist auch aufgefallen, wissen. Dass du die Tage irgendwann auch Facepalm geschrieben hast und dachte ich so, jetzt weiß ich, was es heißt.
Ich habe das geschrieben?
Du hast es irgendwann mal geschrieben, auf Facebook oder irgendwo.
Ach so, okay. Mhm. Wusstet ihr, dass es ein Smiley für Facepalm gibt? Also so Doppelpunkt, Bindestrich, nee. Klammer zu, so gibt es auch so ein Facepalm-Smiley und es ist ein kleines M und dann eine Klammer. Und das kleine M ist dann so hier die Finger so. Ich lege meinen Kopf jetzt auf die Seite. Also
mein...
Genau.
Mein
Vorstellungsvermögen verlässt dich
gerade. Mein Emoticon-Repertoire ist 2 verschiedene.
Grinsen und zwinkern.
Und selbst die wende ich nicht gerne an. Die wende ich nur an, weil mir klar geworden ist, irgendwann vor langer Zeit,
dass die Leute nicht kapieren, wenn man es
nicht macht. Als Emoticons noch nicht in dem Umfang gab, dass Ironie in der Regel nicht verstanden wird. Und dann ist mir aufgefallen, okay, dann muss man das
die halt... Die haben schon auch irgendwie ihre Berechtigung so ein bisschen.
Bestimmt, aber
ich finde es schlimm, wenn es so betrieben wird. Es gibt so Leute, die machen nach jedem... Satz in irgendeinem Kommentar machen, die irgendein Emoticon.
Ja. Ja, vor allen Dingen sind immer irgendwelche Zeichen drin, die ich da nicht kenne. Ich habe inzwischen Gott sei Dank schon auf meinen, bei meinen Favoriten habe ich jetzt schon ein Emoticon quasi Nachschlagewerk. Und dann stellen wir das nach.
Also ein D ist ein großes, ein ganz großes
Grinsen. Und das andere, das kleine D, das ist, oder ist ein D?
Es ist ein P, es ist eine rausgestreckte Zunge.
Ah. Und was soll das bedeuten, so Edge oder was?
Was ist denn
eine rausgestreckte Zunge halt. Wenn ich dir die Zunge rausstrecke, dann heißt das doch was, das verstehst du doch dann
schon. Was ist denn das? Was so aussieht, also
vielleicht wie guck mal, ob ich irgendwie eine belegte Zunge habe.
Also. Was ist denn das, was so aussieht wie zwei Accent aigus ohne ohne
Accentreflexe meinst du?
Accent,
das ist glaube ich auch was wie Grinsen. So, so ein sehr starkes also so Grinsen.
Hinter dem Satz.
Zwei Dächer.
Ah, ich glaube, das sind so Augen. So.
Also aber auch ein Grinsen. Ja,
was machen die Augen?
Da bin ich mir auch nicht sicher. Also das ist auch so ein Ding, was ich nicht
das,
so ganz...
Das hat mir mal unser Cousin erklärt. Das
und was machen, was sind diese zwei... Kreuze? Das gibt's auch manchmal.
Zwei Kreuze? Das sind zwei Küsse, oder? Bussi, oder?
Ja, dachte ich auch.
Ah, stimmt, das ist eigentlich ganz traditionell. Ah, okay. Ich steig da nicht durch, bin zu alt für
sowas. Ich steig
da
auch nicht durch.
Okay, wie sind wir eigentlich zu dem Thema gekommen?
Keine Ahnung.
Weil wir nicht über die Mimik von Steven Seagal reden wollten.
Ach so, ja, wir waren...
Der sollte vielleicht auch mal
rein. Nein, bei dem App über den... Über den
das ist ja geil, wenn da nehmen wir uns was eingeblendet.
Das wäre toll. Ich glaube, über den Epic Fail, dass du die Schokolade nicht rausgenommen
hast. Ist das denn ein Epic?
Ist gerade gesteigert worden, dass du die Schokolade nicht rausgenommen hast. So.
Okay, wir also haben uns jedenfalls festgestellt, dass der Bob hier der größte Nerd ist, was natürlich allen schon vorher klar
war. Das war schwierig, ja.
Da facepalm ich doch mal.
Oh Gott.
Facepalm. Das klingt ein bisschen wie, als würde ich so Beatboxen.
Okay,
das
also,
macht man bei sich selbst, aber ja, ist okay.
Wie ein großes Vorbild sagen,
zurück.
Nicht down mit den Kids. Nee, so.
Genau.
Wenn ich dir ins Gesicht facepalme, dann heißt ich scheue der eine, oder?
Das, ja.
Aber das ist doch nicht, das wäre halt so.
Facepalm ist nur, dass meine Palm in your face landen muss.
Aber es muss ja die Palm sein und nicht irgendwie die Faust oder sowas.
Nee, so schöne Ohrfeige.
Eine flache,
Ohrfeige.
Eine geschallert, genau. Gut. Also,
gut, dass wir
was wir gesehen haben, war...
Gut, das war unser
Emotika-Podcast. Sebastian, vielen Dank für diese anderthalb Stunden meines Lebens, die ich gerne investiert habe im Gedanken an dich.
Die wir nie wiederkriegen.
Die uns keiner wiedergibt.
So, wir haben gesehen den wunderbaren Direct-to-Video, bitte übersetzt das mal, Bob, Film von 2003 mit Steven Seagal.
Deswegen habe ich den nicht
mehr Out for a Kill.
Der hat so tolle Untertitel, der heißt irgendwie... Tong-Tattoos oder so ähnlich.
Der hat ganz viele Namen, ja.
Tattoo des Todes? Nee, doch, ich krieg's nicht mehr zusammen.
Ja. Doch.
Das käme wie Konsum des Grauens.
Ja, das Lustige ist ja, dass er mit den Tattoos fast nichts zu tun hat. Also
die Tattoos sind einfach irgendwie drin in dem Film.
Ich schon gar nicht mehr an die Tattoos.
Ja, die sind alle, die er da um die Ecke
bringt. Ah, er muss doch immer gucken hier, was sie da drauf haben. Und dann ergibt das irgendwie einen Satz oder
die
so.
Die haben ja ein Zeichen und dann sieht er, ja, okay, den nächsten Film.
Wir sollten jetzt mal eine Zusammenfassung machen. Worum geht's denn in dem Film?
Also, fangen wir mit dem Wichtigsten an. Moment. Steven Seagal ist Professor.
Professor für Archäologie.
Was man direkt glaubt.
Absolut, weil er hat doch diese langen Haare und sieht aus wie dieser chinesische Kampfsportkünstler.
So ich fand es schon bei Harrison Ford ein bisschen schwierig, ihm das abzunehmen. Hier ist es absurd.
Also das schönste,
auch eher bei der Ausgrabung ist absurd.
Das Schönste, das direkt, einfach nicht direkt am Anfang des Films bekommt er einen Preis für seine hervorragenden wissenschaftlichen Leistungen.
Steht auf der Bühne und sagt zwei völlig ungelenke hölzerne Sätze. Und man sieht nur diesen seinen japanisch chinesisch, was auch immer, Mentor in der zweiten Reihe sitzen und so ein wissendes Nicken vor sich zu geben und du denkst dir, und gleich tötet er jemanden. Was anderes kann nicht passieren eigentlich.
Das.
Ja. Also, aber wirklich halt macht er japanischen Kampfsport, gell?
Ja.
Eigentlich schon, aber es geht doch um Triaden hier, ne?
Ja, ja. Es geht
ja, er ist spät in China, aber ich glaube, ist er doch japanischer Kampfkunst anhängig.
Ja, stimmt, aber Japan, China aus amerikanischer Sicht. Ja,
ist das alles, alles da drüben.
Das ist irgendwie.
Und es ist alles der Feind. Insofern.
So, okay. Deine Zusammenfassung, Chris, ich bin sehr gespannt.
Also er ist bei so einer Ausgrabung in China. Und plötzlich kommen da ganz wilde Gesellen, die einfach auf seinen Scherben rumtreten und sich ganz böse daneben benehmen. Und plötzlich muss er flüchten mit seiner wirklich sehr attraktiven chinesischen Kollegin und wird verfolgt von bestimmt fünf Geländewagen, die er schafft fast alle abzuhängen und am Ende kriegen sie ihn doch und erschießen leider die attraktive Kollegin. Dummerweise war die attraktive Kollegin aber die Tochter seines chinesischen Kampfkunstmentors, weswegen er jetzt gleich Rache schwört. Irgendwie ist dann auch noch seine Frau und auch sein Kind, ich weiß nicht.
Ja, also, die werden dann umgebracht.
Das sprengt dann sein Haus. Also werden um die Ecke gebracht und er ist dann also voll auf dem Rachetrip und der chinesische Mentor denkt sich, sagt nur so, ja, hast schon recht.
Naja, aber
mach mal.
Und genau, Rache ist nicht gut, aber in diesem Fall zieh los, machst du Blatt.
Und dann ist da noch irgendwas mit diesen Tätowierungen, also alle.
Also
langsam.
Und die Yakuza-Idioten.
Christoph, ich finde, du unterschlägst dir die Komplexität dieses Films. Nein, in Wirklichkeit ist es so, dass diese Triadentypen haben nämlich Rauschgift in seinen Ausgrabungsstücken geschmuggelt.
Ja. Es
geht um ein Drogenkartell. Und die zweite Sache, die ich überhaupt nicht verstanden habe, ist, er wird ja irgendwie vom FBI oder von irgendwelchen Leuten
von Props
genommen und so. Und die lassen ihn ja nur raus, damit er quasi diese Leute umbringen kann. Oder wie
war damit er will sie zu ihnen führen, so nach dem Motto.
Die folgen ihm dann quasi.
Ja, genau. In Form eines Typens, der einen Trenchcoat trägt und die ganze Zeit immer nur so ultramarkige Sprüche von sich gibt.
Den kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
Er wird dann auch erschossen. Ups, Spoiler.
und eine junge Dame, die von Michelle Goh gespielt wird oder sowas. Also
Ach, die kannte man auch?
Na, ich habe die schon mal gesehen. Also eine recht attraktive Asiatin.
Ich fand die nicht so, aber ich mag Asiatin
nicht. Also
die war schon
für
attraktiv.
Ihn deutlich zu attraktiv. Wenn man bedenkt, dass Steven Seagal an diesem Punkt, ich wiederhole, wir sind im Jahr 2003, sieht Steven Seagal aus wie ein
Wankender Fleischberg.
Zombie.
Das ist auch, die Kampfszenen sind auch toll, weil es muss natürlich dann zu obligatorischerweise zu Kampfszenen kommen, wo chinesische Kampfsportkünstler auf ihn losgehen und er dann immer irgendwelche die Leute abwehren muss. Und die können immer total tolle Sachen. In der einen Szene wird es plötzlich Slow Motion und der Typ läuft an der Wand lang. Kannst du dich an die Szene erinnern? In so einem Friseursalon oder sowas? Und läuft so an der Wand hoch und Steven Seagal steht eigentlich wie so ein Panzer in der Mitte vom Raum und dreht sich einfach immer nur so, damit er den Blick behält.
Und ja, was sollte das eigentlich? Der ganze Rest des Films ist so, man könnte sagen, irgendwo realistisch. Gut, war schon Quatsch.
Ja, aber
war schon erfolgt.
Zumindest hatte niemand übernatürlichen Fähigkeiten.
Und läuft da plötzlich einer an der Wand lang, wird dann natürlich trotzdem umgebracht.
Ja, wollten solche Kampfszenen haben. Ich wollte ja meiner Aufgabe Sebastian gerecht werden. Deswegen habe ich mir im Internet mal angeschaut, weil es war mein erster Steven Seagal-Film. Und es war mir nach diesem Film etwas unbegreiflich, wie das sein kann, dass er so ein großer
Ich glaube, unser aller, oder?
Nee, ich habe schon ein paar.
Also ich habe Ausschnitte gesehen, aber ein ganz
wie er so ein großer Kampfkünstler sein konnte, weil in diesem Film ist er natürlich, ist das, sagen wir, ein euphemistisches Wort wäre, statisch. Steht immer so.
Ja.
Die hüpfen wild um ihn rum, er bewegt so ein bisschen die Arme und so. Und dann habe ich mir das mal angeschaut und es gibt auf YouTube ein Video, ich glaube aus den 80ern oder sowas, wo er eben demonstriert, was für ein toller Kämpfer er ist. Und das Interessante daran ist, er ist auch dort ziemlich, also er bleibt ziemlich ruhig. Durch seine überlegende Fähigkeiten muss er nicht wild in der Gegend rumzappeln. Er wehrt die Leute eigentlich immer relativ
ruhig. Ja, das ist
aber es ist eben deutlich eleganter. Und jetzt steht er etwas fett in der Gegend
rum. Also wenn ich das richtig, ich bin jetzt auch kein Kampfsportexperte, Gott bewahre, aber ich habe das mal auch nachgelesen, weil es mich auch interessiert hat, was er da kann. Und ich glaube jetzt aus dem Erinnerung raus, dass er Aikido, im Aikido ein relativ hohes Tier ist.
Ja.
Oder also relativ hohe Rang erreicht hat.
Drittletzten Dan bei Aikido.
Genau. Und das ist eine Kampfsportart, die darauf aus ist, die Energie, die dein Gegner in den Schlag oder in deinen Angriff mitbringt, quasi umzuleiten und gegen ihn zu verwenden. Und deshalb sieht es sehr statisch aus, weil du eigentlich nur die Bewegung, mit der der Gegner auf dich zukommt, irgendwie mitnimmst.
Also,
da hast du recht, inhaltlich stimmt das, aber bei Aikido, das Besondere an Aikido ist eigentlich, dass es sehr runde Bewegungen sind. Sehr fließende Bewegungen, also überhaupt nicht.
Ja, oder du musst nicht.
Nein, aber er macht kein wildes Gezappel. Das ist ja schon das,
was ich finde.
Ja,
gegen Effizienz ist überhaupt nichts zu sagen in Kampfkünsten.
Ich meine, das sieht man in diesem Video aus den 80ern, vielleicht sogar aus den 70ern, sieht man das schon, und das ist ziemlich beeindruckend, aber er sieht da eben auch elegant aus, und das ist beeindruckend. Hier,
ja, gut, ich meine, er ist halt auch nicht mehr der Jüngste, also. Was hast du uns hier eigentlich gerade serviert?
Gimlet.
Ah, okay.
Aber ich habe nichts gemessen.
Aber warum muss man...
Andersrum klappt, ja.
Oh. Wofür ist das denn so? Okay. Aber ja, ich meine, den Film braucht halt dann eigentlich auch keiner, weil
warum nee, natürlich, braucht man einen, das ist, ich meine, warum ist das Ding, warum Fans? Ist das Ding straight to video released worden? Also
weil niemand sehen will.
Ja, nee, weil es vorbei ist.
Ja, genau, weil es gemacht worden ist und dann hat sich kein Filmverleiher gefunden, der das irgendeinem Kino andingen wollte.
Ich wusste gar nicht, dass es Seagal in diesem Jahrhundert überhaupt noch
gibt.
Machete.
Genau, ich habe gelesen, dass bis Machete, ich glaube, die letzten 9 Jahre oder sowas, alle Steven Seagal-Filme straight to video waren.
Ja.
Okay.
Aber ich meine, das ist natürlich auch ein Qualitätsmerkmal in Airquotes hier, weil, ja.
Warum Machete ist kein Seagal-Film?
Natürlich nicht.
Nee, aber
das ist das erste Mal, dass er wieder durch diese dünne Decke, die den Kinomarkt vom Videomarkt trennt, nach oben durchgepiekst ist.
Hier, wenn man Gin will, da steht er, ne?
Ja.
Hab's nicht gemessen.
Aber das Geilste finde ich ja die erzählerischen Qualitäten, die der Regisseur an den Tag legt. Also
das ist wirklich toll.
Das ist das, also da muss man ja jetzt mal noch drauf eingehen. Der Regisseur hat also irgendwie
positiv das, die Story stehen.
Ja, warte mal.
Story geradlinig.
Der Regisseur hat also
das
du musst es auf Kopf stellen.
Problem,
aber
dann genau.
Raus.
Nein, nee, kommt, nee, nee, das
raus.
Passt schon.
Wow. Na ja.
Ich okay. Raus.
Das offen, ich brauche auch noch.
So.
Also man hat ja nun das Problem als Regisseur, dass man gewisse Dinge, die nicht unbedingt mit einem Bild einhergehen, nun doch am besten mit Bildern erzählen möchte.
Oder man
hat die Wahl, man könnte einen Erklärbär einstellen, die beliebten Talking Heads, die immer irgendwie so durchs Bild laufen und ihre Gedanken als Offsprecher rausposaunen oder sonst irgendwie da stehen und
ist das nicht eine Indie-Band? Talking
das auch. Glaube ich, oder? Was ein Albumtitel?
Es gibt auch wirklich Bands mit jedem beschissenen Namen.
Ist ja auch egal.
Es gibt kaum was, was mich auf der Welt so langweilig. Na, es gibt schon mal ein paar Sachen, aber. Es gibt
immer Indie-Bands.
Es gibt. Ich finde es so langweilig, dass so viele Bands lustige Namen haben. Oh.
Okay, aber was?
Mit den Crackhuren im Kofferraum oder sowas gibt's da. Oh, das ist so unvorstellbar langweilig. Entschuldigung, Bob. Ja.
U-Bahn-Kontrolleure in tiefgefrorenen Frauenkleidern?
Ja, das ist schon so übertrieben, das ist schon wie irgendwo vielleicht.
Hat sich auch aufgelöst, glaube ich. Gibt's nicht mehr, ne? Also jetzt mal zurück. Jedenfalls, in dieser Film findet die fantastische Lösung erstmal ständig, weil die Story so dünn ist, minutenlang einfach nur Bilder aneinander zu reihen, in denen Leute irgendwo durchlaufen und andere Leute in Großaufnahme tätowiert werden. Und am Anfang werden 10 Minuten lang immer die drei gleichen Leute erschossen bei dieser riesigen Schießerei. Wir haben das nochmal in Slow Motion geguckt. Also der gleiche Typ wird irgendwie 5-mal erschossen hintereinander, weil man hatte offensichtlich nicht mehr Darsteller. Und dann gehen die so durch und mit diesen Flashbacks und so, weil die haben eigentlich nichts zu erzählen und wissen auch nicht, womit man den Film füllen soll, damit es 90 Minuten werden. Dann macht man einfach irgendwelche belanglosen Dinge, die zu der Story nichts beitragen, dehnt man ewig aus. Und wenn man dann tatsächlich wieder ein bisschen Story erzählen will, da hat man keinen anderen Einfall, als den Drogenboss mit seinen 5 Handlangern an diesem Tisch sitzen zu lassen und immer noch mal zusammenfassen zu lassen, was bisher passiert ist und was das Problem der nächsten 5 Minuten sein wird, was wir jetzt tun müssen. Dann passiert das natürlich nicht so, wie sie es...
Versucht aufpassen, dass dieser Typ uns nicht alle umbringt.
Dann bringt er wieder einen um, dann geht's wieder zurück an den Tisch, wo sie dann wieder alle sitzen und sagen...
Scheiße, wir haben wieder nicht aufgepasst. Ist nie einer umgekommen. Dass der Nächste nicht umkommt.
Genau. Und dann geht es wieder so weiter. Es ist unerträglich.
Also ich finde äußerst lobenswert, dass der Film nur 90 Minuten lang ist. Also und das ist jetzt ohne...
Ist recht kostbar.
Aber ohne dieses Dehnungsmittel wären es 40 Minuten.
Nein, aber das ist ironiefrei. Also jetzt nicht nur, weil ich damit sagen will, okay, es waren nur 90 Minuten Schmerz, sondern eine der Sachen, die mich wirklich nerven am zeitgenössischen Film, gerade amerikanischen, ist, dass eben das immer mehr überhand nimmt, dass die Leute es nicht schaffen, 90 Minuten oder eben maximal, keine Ahnung, eine Stunde, 45 Minuten oder sowas.
Ja, das ist verblüht, 90 Minuten.
Und häufig ist es so, dass es dann doch irgendwo Längen gibt, dass man irgendwo, und meiner Meinung nach liegt es eben häufig daran, dass, keine Ahnung, der Regisseur zu viel Einfluss hat und nicht radikal geschnitten wird und dann gibt es am Schluss noch einen Director's Cut, der nochmal 30 Minuten länger ist und so.
Gut, den muss ja keiner mehr kaufen. Also das finde ich okay.
Empfinden die Leute aber als Qualitätsmerkmal. Das ist der Director's Cut.
Und das finde ich überhaupt nicht.
Der hat es geschnitten. der kennt sich zwar nicht aus mit Schnitt, aber der hat's geschnitten. Und
das Vorsicht, das ist aber trotzdem sein Werk. Also ich meine, er hat da schlussendlich das letzte Wort gehabt, oft, hoffentlich.
Ja, wenn aber was nicht zwangsläufig besser ist.
Natürlich nicht, aber es ist sein Werk und ich habe nichts dagegen, dass er das am Ende nochmal so präsentieren darf, wie er das gerne gewollt hätte.
Keine Frage, aber ich finde einfach generell, dass dieser Anspruch nicht mehr existiert. Ich versuche zumindest unter 2 Stunden meine Geschichte zu erzählen, weil das Format eben das so vorsieht. Ja?
Viele Geschichten könnten in 90 Minuten erzählen.
Genau, also außer, ich meine, natürlich gibt es...
Also bis 2 Stunden bin ich absolut tolerant.
Es gibt epische Stoffe, wo du sagst, na gut, da sitze ich auch gerne 3 Stunden und da ist es eben so. Aber dass eben, du merkst dem Film an, nur weil der Regisseur zu eitel war, als dass bestimmte überflüssige Szenen rausgeschnitten wurden oder der Star zu wichtig ist, dass man das hätte tun.
Das ist das Furchtbarste. Also, das ist das Furchtbarste.
Und das ist einfach okay. Und deswegen, ich erfreue mich, muss ich sagen, immer, ist sogar häufig so, wenn ich mir, bevor ich den Film anschaue, anschaue, wie lang ist der, freue ich mich, wenn da irgendwie steht 97 Minuten. Ja. Was unabhängig davon ist, ob ich den Regisseur sehr mag oder die Stars mag oder sowas. Also auch bei einem Film, auf den ich mich freue, schon an sich, freue ich mich, wenn dann da steht irgendwie 100 Minuten oder so. Dann denke ich mir so, okay. Ja.
Okay, das ist eine Ansicht, die ich so... Also ich habe, glaube ich, noch nie bei einem Film vorher geguckt, wie lange es außer... ich habe ihn auf DVD zu Hause liegen und überlege mir, ob der noch passt bis zu der Uhrzeit, wo ich schlafen gehen wollte. Dann ist was anderes. Aber jetzt bei Kinofilmen oder so...
Das ist bei mir
nicht
immer so.
Nee, aber bei Kinofilmen zum Beispiel schaue ich nie vorher, wie lang die sind. Das interessiert mich nicht. George Lucas hat, glaube ich, mal gesagt, dass keiner seiner Filme je länger als 2 Stunden werden darf. Gut, dann dreht man halt einen als 6 Teile, um alles zu erzählen, was man erzählen.
Nicht viel von George Lucas,
aber ja, nein, aber das ist... ich meine, er hat ja nun wirklich den epischen Stoff schlechthin, also in Sachen Sci-Fi zumindest, da vor sich liegen.
Also zur Erklärung,
trotzdem hält er sich an die 2 Stunden.
Zur Erklärung, warum das so eine Obsession bei mir ist, ist mein Ex-Freund, mit dem ich ja seit, weiß wie lang, 5,5 Jahre zusammen bin, war und noch zusammen lebe, der... kauft Filme häufig nach einem Preis-Leistungs-Verhältnis. Er schaut, wie viele Minuten ist der Film lang und überlegt dann,
was kostet
der? Genau, was kostet der? Ist es ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis? Wie viele Minuten?
Was kriege ich für mein Geld?
Genau, wie viele Minuten bekomme ich für einen bestimmten Preis? Das Interessante daran ist, was dabei natürlich rauskommt, ist, man kauft eine Menge lange Filme. Mhm. Das Interessante ist aber dann natürlich dann, wenn du abends dir überlegst, schaue ich jetzt noch einen DVD, dann fallen bei der Auswahl, weil man es so
ein bisschen
fallen alle raus, die zu lang sind. Das heißt,
stimmt, ging mir schon ganz oft bei euch so, was schauen wir jetzt noch vor der Sneak?
Genau.
So nach dem Abendessen vor der Sneak. Wir haben noch, vielleicht 100 Minuten, geht nicht. Stimmt, ich dachte mir daran, dass es daran liegt, dass alle Filme so lang sind. Es liegt daran, dass ihr einfach so lange Filme habt.
Es liegt daran, dass der Marc Filme kauft, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, Minuten...
Ich finde, Leute sollten diese Maßstäbe an Computerspiele anlegen. Es wird einem ja oft...
Wenn noch ein Teil, oder?
Ja, aber es wird einem ja oft gesagt, so dass ein Computerspiel irgendwie, wenn das dann so im Laden steht und kostet 49,95 oder so, dann um Gottes Willen, 49,95, ein Reichtum, den man da ausgeben muss. Mhm, aber wenn es... Ja, natürlich, aber wenn das ein gutes Computerspiel ist und das fesselt dich irgendwie jeden zweiten Abend für 6 Wochen oder so, dann rechne das mal aus gegen einen Kinobesuch. Also dann bist du da schon sehr, sehr gut aufgehoben.
Das stimmt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis bei Videospielen ist tatsächlich gut.
Bei guten Videospielen. Es gibt ja auch welche, die spielst du 2-mal und legst du dann weg. Also es war dann ein totaler Fehlkauf. Aber die guten Knaller, wenn du vorher einen Test gelesen hast, weißt du, was wird mir gefallen.
Ist eigentlich auch der Umsatz tatsächlich, also es rentiert sich auch für Videospiele. Ich glaube, die Videospiele setzen mehr um als Musik- und Filmindustrie zusammen oder so, gell?
Videospiele ist ein gigantischer Markt,
Ist das X-Men oder ist irgendwas, nee, ich weiß nicht. Es gibt irgendein so ein Film-Franchise, wo der 2. Teil dann irgendwie so ganz kurz war, so 1:15 oder sowas. Da fühlte ich mich mal ein bisschen verarscht, weil da ging ich aus dem Kino.
Das war Men in Black.
Ah, Men in Black?
War ganz, ganz ultra kurz.
Nee, aber da bin ich nicht ins Kino gegangen. Aber bei irgendwas war es so, okay, da fühlt man sich natürlich auch ein bisschen verarscht.
Ja, 90 Minuten oder wenigstens um die 87, 88.
1:15, denkst du dir so, okay. Na gut.
Ja.
Okay, tut mir leid, dass wir jetzt darüber so lange geredet haben, aber also ich fand ganz angenehm, dass Outfall Kill nur knapp über 90 Minuten.
Er hat aber wir müssen gar nicht mal so schlecht unterhalten. Also es war, wie gesagt, ich habe ihn geschaut und hatte ihn nicht ganz fertig. Und dann waren die Jungs zum Cockpot aufnehmen, glaube ich, da. Und der Bob blieb halt mal wieder länger und ach komm, jetzt schauen wir ihn doch schnell fertig.
Genau, und dann habe ich zum zweiten Mal fertig geguckt. Fertig
geschaut und dann, ach komm, jetzt schauen wir noch die eine Szene vorne und dann noch die und dann haben wir nochmal durch den gesamten Film gespult und haben so Einzelszenen geschaut. Also,
boah, ihr seid echt ganz. Aber wir müssen nochmal kurz über das Ende reden. Ich weiß nicht, wie wollen wir uns da jetzt mit Spoilern halten?
Ach, bitte dich, beim Steven Seagal-Film.
Okay, am Ende bringt er alle um, wer hätte es gedacht. Aber wie er den letzten Endgegner umbringt, richtig, also den großen Boss, der da die ganze Zeit immer am Tisch sitzt und die Vorhersagen trifft, was das Problem ist.
Der rennt einfach weg.
Der rennt einfach weg, ja, also macht einen schlauen Spruch. Nee, er wirft ihm schon noch so eine Brandbombe hin, die irgendwie das halbe Zimmer in Flammen setzt. Die irgendwie total Hightech-mäßig aussieht und völlig aus dem Film fällt so ein bisschen. Weil die blinkt und piepst so komisch, bevor sie hochgeht. Und dann ist alles in Brand, dann rennt der weg. Und Steven Seagal nimmt sich von der Wand, von so einem Wandschmuckgerät, wo so zwei gekreuzte Schwerter drin sind, nimmt er sich so ein Schwert raus, also so ein Katana-Dingsbums irgendwie, womit man Leute abhacken kann. Und er geht durch die Geheimtür in der Wand dem bösen Oberboss hinterher, der irgendwie mittlerweile unten auf der Straße ist und in seine dunkle Limousine steigen möchte. Und man erwartet eigentlich irgendwie, also ich weiß nicht, mir ging das so, man erwartet die große Verfolgungsjagd und der Typ wird sich dann auch irgendwann ein Schwert nehmen und dann kämpfen die miteinander oder so, ja, und der ist vielleicht der alte Großmeister, der es auch drauf hat. Nö. Es ist zu gut, er wirft das Schwert aus dem Fenster.
Aus dem gekippten Fenster, das ist wirklich nur so ein Spalt im Fenster.
Wirft das Schwert raus, der Typ fällt der Kopf runter. Ende. 15 Sekunden Showdown. So fertig. Ich bin um meinen Endkampf betrogen worden.
Die Story ist geradlinig erzählt.
Das ist natürlich kein positives Beispiel. Aber es gibt ja auch Filme, wo ich finde, das sehr wirkungsvoll eingesetzt ist. Dass ein Kampf, auf den der Film eine ganze Weile hinarbeitet, dann ganz schnell geht. Also ich denke an History of Violence.
Oh, ja, aber
Mortensen,
wo ja, oder wo es ganz schlecht gemacht ist bei Episode 3 von Star Wars, wo die dann irgendwie gefühlte anderthalb Stunden in dieser Lava rumkämpfen. Dann denkt sie, jetzt schlag halt einer den anderen tot. Ich kann's nicht mehr sehen.
History of Violence ist ja ein Film, der was ganz anderes zu erzählen versucht. Hier ist es ja ein ganz typischer Genrefilm, wo es um das Gekloppe geht.
Und bei History of Violence ist es eben genau das, du hast den Spannungsbogen und da ist plötzlich dieser Anti-Klimax, wo du denkst so, okay, das ist vorbei. Und das ist ja hier nicht der Fall. Es ist einfach so,
wahrscheinlich
ist Geld ausgegangen oder was.
Typischer Genrefilm, der eigentlich nur existiert, damit Steven Seagal Leute verhauen darf.
Aber man hätte ja
wollen wir nochmal so kämpfen übrigens?
Ja, gleich. Man hätte es ja auch so machen können wie in Troja ganz am Anfang, ja? Da wird auch so ein großer Kampf aufgebaut, so stehen sich zwei große Armeen gegenüber und sie machen aus, okay, wir bringen uns jetzt nicht alle um, sondern wir machen es auf die altmodische Weise.
Taucht Brad Pitt überhaupt auf?
Wir machen es auf die altmodische Weise, euer Bester gegen unseren Besten.
Ja.
Und unser Bester ist eben Achilles. Achilles ist leider nicht dabei, der schläft noch mit zwei nackten Frauen, liegt er noch rum und Und gut, muss erst geweckt werden, wird dann geweckt, wird geholt, man denkt sich, jetzt geht's gleich ordentlich ab. Und Achilles rennt auf diesen riesigen Koloss zu, der wahrscheinlich ungefähr 3 Meter groß ist. Dieser Koloss schleudert einen Speer nach ihm, Achilles wehrt den Speer so ab mit dem Schild, rennt auf ihn zu, springt auf ihn los und rammt ihm im Vorbeispringen das Schwert in den Nacken.
Nee, es war nur ein kurzer Dolch und Messer oder sowas.
Kurzschwert seitlich in den Hals und läuft so ein Stück weiter und der Koloss stürzt, geht auf die Knie und ist hinüber. Ja?
Und der sieht so gut aus dabei, genau. Nicht der Koloss.
Und der Kampf dauert irgendwie so ein aufeinander zu rennen.
Ja, genau.
Und da ist es eben wirklich gut gemacht. Also ein Kampf kann kurz dauern und trotzdem geil sein. Also
trotzdem beeindruckend sein.
Richtig Gänsehaut. Also, wow. Ja. Okay, der hat jetzt seine Überlegenheit demonstriert. Aber nicht, indem ich das Fenster ein bisschen kippe und ein Schwert rauswerfe und jemanden dabei zufällig enthaupte.
Übrigens, jetzt könnt ihr uns in den Kommentaren wieder bashen, aber auch das ist ein kleiner Konsens. Wir mögen Troy.
Wir lieben Troy und lieben Brad Pitt.
Ja. Na, nicht mehr.
Doch, ich schon.
Ja, aber in Troy.
Nicht mehr so, aber ja.
In Troy, auf jeden Fall.
Okay. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen.
Wir wollten kämpfen.
Ja, wir müssen kurz über die Kämpfe reden. Die ist ja so, auch genau wie du schon sagtest, wahrscheinlich ist ihnen das Geld ausgegangen. Diese Szenen sind ja, die wollen ja immer alle total cool wirken. Und dieses Martial-Arts-Zeug soll immer total effektiv und Hightech schnell und so, ja, schnell und geschmeidig, modern, geschnitten, toll gefilmt, rüberkommen. Geht aber nicht, wenn man halt irgendwie nichts kann und kein Geld hat, ja. Und deshalb sind die Szenen eigentlich auch fast alle nur Großaufnahmen von Händen. Und man sieht eigentlich von Unterarmen und Händen und man sieht eigentlich immer nur, wir kämpfen jetzt mal so, man wird es nur hören, aber man wird sich's vorstellen.
Der Mob ist Steven Seagal.
Ich sehe das.
Ja, ja, es geht, so. Es geht eigentlich so. So, und da nimmt man jetzt eine Großaufnahme drauf und das ist dann so mehr oder weniger der ganze Kampf.
Also eigentlich liegt der anderen einfach mit auf den Unterarm.
Liebe Sneakpot-Hörer, ich bin jetzt wirklich traurig für euch, dass ihr das nicht sehen konntet, weil es war wirklich schön.
Christoph hat aber nicht zurückgeschlagen. Es war jetzt schon so ein bisschen...
Perplex durch deine Geschwindigkeit.
Also ich finde, es war ein bisschen so, als wärt ihr beide Steven Seagal.
Aber ich wäre jetzt kurz davor, wieder an die Wand zu springen und dort in der Ecke oben im Zimmer zu kleben.
Ja, genau, für mehrere Sekunden. Mhm.
Dumm zu gucken.
Mhm. Okay.
Ja,
okay.
Das war schön, vielen Dank, Sebastian.
Out for a kill. Mal sehen, was das nächste
kommt. Wie viele Punkte gebt ihr denn?
Habe ich was aufgeschrieben?
3. Für... trashige, lustige Unterhaltung. Also ich musste schon lachen zwischendurch, muss man schon sagen. Obwohl da keine Szenen drin waren, die zum Lachen animiert hätten.
Also für das Privileg, mich gerade jetzt mit euch darüber unterhalten haben zu dürfen, gebe ich 9 Punkte und für den Film gebe ich 1.
Ich find's schön. Also ich war so, weiß nicht, vielleicht 3,5 oder so.
Ja, naja.
So schlecht war's nicht.
Ja, es war schon schlecht, aber das war das Lustige.
Ich hätte sonst nie einen Steven Seagal-Film gesehen.
Ich bin froh, dass ich fühle mich jetzt auch auf eine Weise gebildet, die ich vorher nicht war. Weil es so,
also als nächstes...
Es gibt so viele Dinge, die ich niemals... also es gibt ja so Dinge, wo jeder sich einig ist, dass man das irgendwie mal hinter sich gebracht haben muss. Zum Beispiel, ich habe niemals Der weiße Hai gesehen.
Echt nicht?
Nein. Befürchte auch, wenn ich den weißen Hai sehe, werde ich niemals mehr baden können. Oder, weil ich habe schon jetzt auch im Swimmingpool Angst vor Haien. Insofern glaube ich, soll ich den nicht anschauen. Und es gibt so Dinge, die muss man irgendwann tun. Und ich bin der Meinung, einen Steven Seagal-Film ist eine Sache, die man irgendwann mal erledigt haben sollte. Und ich habe das jetzt getan.
Du hast wahrscheinlich auch noch keinen Dudikoff-Film gesehen, oder?
Oh, nein.
Hab ich auch.
Müssen wir auch. Obwohl ich mal...
Habe ich schon geguckt.
Ja, hast du welche zu Hause?
Auf VHS vielleicht noch, falls sie noch geht.
Wir müssen Dudikoff-Filme schauen, das ist so gut.
Obwohl, als ich mit meinem allerersten Freund zusammen war, hat er ziemlich früh gesagt, ihm wurde schon häufiger gesagt, er sieht aus wie Michael Dudikoff. Und so.
Man muss anmerken, das war zu einer Zeit, wo das vielleicht noch irgendwas wie ein Kompliment war.
Ja, okay. Weiß ich nicht, und ich kannte den nicht.
Du hast Claudia richtig alt gemacht.
Ja,
das ist die Wahrheit.
Und der Typ war ein Idiot. Also,
gut. Und man muss sagen, der gleiche Typ, der beste Moment in seinem Leben bis zu diesem Punkt, ich weiß nicht, was er heutzutage tut, war, als er im Flugzeug Jean-Claude Van Damme getroffen hat.
Nee, oh, das ist ja geil. Oh, das ist wirklich geil. Wahrscheinlich hat er sogar gesagt, hey, bist du nicht Michael Dudikoff?
Das ist der erste Film, den ich mit meinem eigenen Videorekorder auf meine erste eigene VHS aufgenommen habe und Michael Dudikoff-Film war. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das so 100% schon mal... Aus dem Kopf würde ich sagen, das war's.
Ich weiß noch genau, was mein erster Film war, den ich mit einer eigenen Video, bla bla bla. Ich hatte noch nie einen Videorekorder, deswegen.
Ich kann jetzt darüber nachdenken, warum es mit uns nichts geworden ist. Mit dem Videorekorder muss ich sagen, ich habe ja 1998 oder sowas, habe ich ein Facharbeitsthema an einer bayerischen Schule gewählt, manipulativerweise das Thema nur deswegen gewählt, weil ich dafür einen Videorekorder brauchte.
Damit ihr deine Eltern
dann
ankaufen.
In der Familie Perner erstmals einen Videorekorder angeschafft.
1998, stell dir mal vor.
Ja, das ist echt bitter. War das die Idee von dem massenmarktkompatibel geworden, genau. Das war nicht viel später.
Also,
das war
eher früher. Der Grund, warum ich Pygmalion, My Fair Lady Facharbeit geschrieben habe, ist, ich wollte einen Videorekorder.
So, meine Mutter war danach total begeistert von mir. Ja, also, sie ist total angefixt.
Ja, ist ja auch eine feine Sache. Also heutzutage so Harddisk-Timeshift-Recorder sind echt ein
Segen. Ich glaube jetzt auch.
Ja.
Kann ich nur empfehlen. Aber hat ja eh jeder von unseren Hörern da draußen. Insofern brauchen wir das nicht empfehlen.
Aber ich glaub,
ja. Und unsere Hörer wahrscheinlich alle...
Na, alle zwei.
Wie heißt das moderne Ding?
Blu-ray heißt es.
Ah, Blu-ray.
Ding. Blu-ray habe ich. Haha.
Ja, ich nicht.
Nicht.
Aber dafür habe ich auch eine Kreditkarte hinterlegt bei PlayStation.
Mist. PlayStation Network. Tja, ich habe nur in Palma einen Kreis gemacht, aber das wissen jetzt meine Facebook-Freunde.
Bitte was?
Hast du doch kommentiert.
Das war echt gut. Bob hat eine wirklich beeindruckende Leistung hingelegt, als er auf Mallorca im Urlaub war. Er hat sich nämlich in Palma so bewegt.
Ach, in Palma, jetzt
in Palma so bewegt.
Ich war immer noch bei Palm.
Das ist quasi bei seinen Bewegungsdaten, die ja bekanntlich
von meinem iPhone überwacht werden.
Ein perfekter kompletter Kreis rauskam, inklusive Schwimmgang im Hafen.
Sehr gut. Ich bin mir sicher, es handelt sich um eine...
Mit deinem iPhone. Du bist mit deinem iPhone schwimmen gegangen.
Und es funktioniert noch.
Den Kopf abbeißen.
Ja, beiß mal den Hasen den Kopf ab. Ich bin mir... Christoph hat gerade, liebe Hörer, das muss ich jetzt nochmal sagen...
Hast du zwei Hasen?
Einem Hasen der Firma Lindt, ja. Wir möchten jetzt mal einfach mal.
Zwei Hasen?
Das ist doch
derbste Schleichwerbung.
Das gibt's ja wohl nicht. Ich hab doch gerecht aufgeteilt.
Aus Sulzbach.
Einem Lindt-Hasen, Gold, wie man die kennt, also derbste Schleichwerbung jetzt hier. Mhm. Einen Hasen den Kopf abgebissen
mit
und die Ohren.
Alu.
Aber mit der Folie drum.
Und?
Staniolpapier, wie meine Oma sagen würde.
Oh. Süß. Bei Staniolpapier hängt sofort an Drogen. Naja.
Tja. Und das?
Ach.
Das sind Assoziationen, die wir jetzt nicht aufklären möchten. Aber da wir jetzt schweifen wir ab ins Sneakpot Gossip, oder?
Oh, wir sind noch lange
nicht bei
Madman. Ah, Madman.
Wir sind noch lange nicht bei Gossip, leider.
Okay, es gibt noch ein Thema Film für die Hörer, die das noch hören möchten.
Nee, noch zwei.
Film?
Noch zwei?
Was
noch zwei.
Ist Film?
Good Bad Weeds haben wir noch.
Oh.
Ah, okay. Okay, jetzt reden wir erstmal über Madman.
Madman.
Also, nachdem unser Lieblingshörer Barbaros
uns schon jetzt war uns wieder unbeliebt.
Naja,
sonst bei allen unbeliebt, außer bei Barbaros.
Wenn ihr den Barbaros getroffen hättet, dann wüsstet ihr, warum er unser Lieblingshörer ist. Ja, der hat uns vor längerer Zeit gebeten, doch mal zu erklären, warum man Madman schauen sollte. Die amerikanische AMC-Serie, die übrigens, wie ja jeder weiß, der die Flimmerfreunde hört, nein, das war noch der Ohrensessel, von HBO abgelehnt wurde und dann ist sie ein Riesenhit auf AMC geworden, also im amerikanischen Kabelsender.
Pay-TV, oder? Mhm. Weiß auch nicht viel besser.
Ja, jedenfalls Riesenhit, gewinnen alles an Golden Globes und jetzt erzählen wir, was man über Madman wissen
muss. Uns ging es übrigens genauso wie dem Barbaros, dem Stefan und mir.
Ja.
Wir hören nämlich, oder hörten einen befreundeten Cocktail-Podcaster aus Oakland, der mittlerweile aber nicht mehr Cocktail-Podcasts macht, sondern irgendwelche Skeptic-Podcasts.
Skeptik-Podcast?
Und der hat auch mal eine Pod- oder zwei Podcast-Folgen, Cocktail-Podcast-Folgen gemacht über Madman-Cocktails. Mhm. Und wir haben überhaupt nicht verstanden, was dieses Madman sein soll. Wir haben dann geschrieben, so, kannst du vielleicht mal in dem nächsten Podcast erklären, was dieses Madman ist? Wir verstehen das nicht. Das gibt's in Deutschland nicht. Ja, jetzt wissen wir es.
Ja, seitdem habt ihr meine DVDs in Geiselhaft.
Die mir immer noch niemand ausgeliehen hat.
Ich habe nur die eine, die dritte, die anderen hat der Kasi, glaube ich.
So, also, erstens, es gibt eine...
der Kasi, der Einzige, der Geld für den Cocktail-Podcast schon
hat. Es gibt eine Ohrensessel-Folge über Madman, allerdings gab es damals nur die erste Staffel. So, die könnt ihr euch anhören. Aber wir, jetzt hört mal auf, hier inzwischen zu labern. Aber wir versuchen euch jetzt auch mal kurz zu erzählen, worum es geht. So, bei Madman spielt in den frühen 1960ern in New York. Und das Ding heißt Madman, weil wir befinden uns auf der Madison Avenue, was eben die Straße ist, wo sich die ganzen Werbeagenturen und so weiter, die Kreativen in dieser Zeit, die Kreativen, die auch Geld verdienen in dieser Zeit, befinden. Und wir befinden uns in der Werbeagentur Sterling Cooper und unsere Hauptfigur ist der charismatische, undurchsichtige, unglaublich begabte, fantastische Don Draper, der gespielt wird von John Hamm. Und alle Vorgänge in der Serie spielen sich eben ab im Umkreis dieser Werbeagentur Sterling Cooper. Und ich würde sagen, die zwei wichtigsten Merkmale sind einerseits eben die unheimlich detailgetreue, ästhetisierte Darstellung eben
so
dieser 1960er, frühen 1960er Welt. Und ansonsten ist es eben so, dass wir uns bewegen im kreativen, professionellen Umfeld dieser Werbeagentur, aber gleichzeitig eben auch in den privaten Verwicklungen der verschiedenen Figuren. Es wird immer wieder dann auch Licht geworfen auf einzelne, erstmal kleinere Figuren, was die so treiben. Und eine Kernstärke dieser Serie ist, dass eigentlich auch die unsympathischsten Figuren in der Serie so ihre eigene Geschichte bekommen und irgendwie auch...
Das sind unglaublich unsympathische Leute.
Ja, aber trotzdem finde ich, ist noch deren Geschichten eben... denen wird nachgespürt und irgendwie entwickeln wir an manchen Punkten, selbst für die unsympathischste Figur, eben auch Mitleid oder eine gewisse... sympathische Schwing oder was auch immer. Also ich finde einfach, dass die Serie sich überhaupt nicht damit zufrieden gibt, Personen holzschnittartig irgendwie darzustellen, und das war's dann.
Nee.
Wobei natürlich viele Personen in dieser Serie unvorstellbar gut aussehen.
Unvorstellbar holzschnittartig.
Allen voran, wie gesagt, Don Draper und Christina Hendricks in der Rolle der Sekretärin Jones.
Lass uns nochmal zum Dekolleté zurückkommen.
Das ist ein fleischgewordener 60er-Jahre-Traum.
Nein, das ist ein fleischgewordener zeitloser Traum.
Naja, es ist ja inzwischen bekannt geworden, dass sie derzeit versucht abzuspecken oder sowas, damit sie im normalen Filmmarkt auch eine Chance hat, weil eben sie mit ihrem...
Sie hat doch ihre Nische auf jeden Fall.
Ja, aber vielleicht reicht
es nicht. Firefly hat sie ja auch genau wegen dieser Form wegen dieser Figur diese Rolle gehabt. Und also
es ist eine tolle Serie, die unglaublich gut ausgestattet ist, fantastisch aussieht, gut geschrieben ist, tolle Darsteller hat, und
mein Chef, der nicht mein Chef genannt werden möchte, hat, als ich ihm die Serie ausgegeben habe und er sie dann sofort verschlungen hat, du darfst das doch nicht sagen.
Oh, Entschuldigung.
Ich werde es auspiepsen.
Er hat übrigens erkannt, dass du bei den Filmerfreunden gemeint warst.
Ah.
Der hat nämlich die Filmerfreunde-Folge gehört, die letzte, und ist dann wieder wach geworden, als er um die Kekse ging, hat gemeint, das könnte deine Schwester, oder das klang irgendwie, als könnte das deine Schwester gewesen sein. Also, so viel dazu. Der meinte, es sei ja das Paradies gewesen. Für Männer auf jeden Fall, für Frauen nicht so ganz. Also...
Na, also ich weiß
nicht. Die gelobte Zeit.
Naja, aber meiner Meinung nach ist es so, also diese Serie ist nicht nur, nimmt nicht nur Männer gefangen, sondern ist auch für Frauen, hat einen ähnlichen Charme. Und meiner Meinung nach liegt es daran, das mag jetzt wie eine verquere Verbindung erscheinen, aber ein Grund, warum Twilight so populär ist, ist ja, weil es ein Bedürfnis gibt
diesem bekloppten Frauenbild.
Ja, nach diesem Frauenbild, was eben besagt, nimm mir die Verantwortung ab, ich fühle mich überfordert von der modernen Welt, wo von mir nicht nur erwartet wird, dass ich perfekte, attraktive Frau bin, sondern ich mache meine eigene Entscheidung, ich sorge für mich selbst, und wenn wir entscheiden lassen, dann kann ich meine Kinder auch selbst versorgen und so ein Ding. Natürlich ist Mad Men unglaublich viel raffinierter, aber auch das ist eben ein Frauenbild, was irgendwie Frauen, glaube ich, auf eine nostalgische Weise anspricht, dass man sagt, da wäre meine Aufgabe gewesen, gut auszusehen, mich zu inszenieren als Frau, damit so ein fantastisch interessanter Mann wie Don Draper mich vielleicht attackieren oder so. Aber es ist nicht meine Aufgabe, irgendwie Entscheidungen zu treffen oder Verantwortung zu übernehmen oder sowas. Ja. Oder so ein Scheiß zu promovieren. Lasst euch das sagen, wenn irgendjemand euch vorschlägt, ein Professor, promoviert doch mal. Wenn ihr was macht, womit man kein Geld verdienen kann, so wie ich, trotzdem solltet ihr euch das gut überlegen, ja. Also es hat meiner Meinung nach auch eben einen
Worum es ganz stark in der Serie auch geht, ist eben tatsächlich das
Rollenbilder.
Das Aufwachen der Frau, in gewisser Weise auch die Emanzipation.
Na,
eine echte Emanzipation ist da noch nicht, aber sagen wir, ein Aufbrechen,
Proto.
Ein Proto, das Aufbrechen dieses Rollendenkens.
Ja, oder die Frage eben, wo lässt sich das vielleicht ein bisschen dehnen, oder wo sind die Grenzen dann eben auch? Ich meine, Don Draper hat zu Beginn der Serie diese Grace Kelly-artige Frau, gespielt von January Jones.
Ich habe die zweite Staffel noch nicht gesagt, du darfst es für mich nicht.
Oh, Entschuldigung.
Nicht spoilern. Ey, scheiße.
January Jones.
Nicht spoilern.
Ich habe noch gar nichts gesehen, falls die Leute denken, dass ich mittlerweile weg bin. Ich bin noch wach. Und auch noch hier. Ich habe noch gar nichts gesehen.
Die nächsten Gimlet spoilern. Und die nächsten Eimer Gimlet.
Der ist echt stark geworden.
Und diese Frau ist eben auf der einen Seite so perfekt, auf der anderen Seite auch ein Kind eigentlich. Unselbstständig. Völlig. Unerwachsen. Völlig. Eine Puppe im Prinzip. Aber
völlig gruselig. Also
ja.
Ich finde sie schrecklich. Ja. Und die Drinks haben wir, glaube ich, schon mehrmals im Sneakpot auch erzählt oder im Cockpot. Die sind halt dauernd am Saufen. Also die treffen sich irgendwie morgens zu einem Meeting, und so wie irgendwie jetzt Wasser auf dem Tisch stehen würde, steht bei denen eben Bloody Mary auf dem Tisch. In einer großen Karaffe. Und jeder nimmt sich halt mal so seine Bloody Mary. So zum Frühstück praktisch. Oder der eine Chef oder der eine, wie nennt man das in so einer Kanzlei? Der eine Partner.
Ja, Partner.
Trinkt halt abends noch eine Milch. Seine Frau fragt ihn auch so, ja, trinkst du auch deine Milch? Ja, ja, mache ich natürlich. Aber man sieht halt, dass die Milch zur Hälfte Wodka ist.
sehr schön.
Und auch sonst wird da dauernd Whisky geholt. Ich verstehe nicht, wie die...
Ich glaube, ich muss auch in die Werbebranche wechseln. Ja. Leute, falls ihr da draußen in der Werbebranche einen Job für mich habt, in Robert at Sneakpot.de.
Die Frage ist halt, ob das damals wirklich so war. Wahrscheinlich schon. Also die Leute hatten eben noch eine richtige Bürobar.
Ja.
Und haben wirklich dauernd
was gesoffen. Ja, doch, habe ich letztens irgendwo in der Cocktail-Blogger-Szene auch gelesen, was heißt
ja,
für die Rückkehr der Office-Bar.
Genau.
Ich weiß nicht, wie ich das bei mir in der Firma einführen würde. Mein Chef trinkt keinen Alkohol. Käme, glaube ich, nicht so gut. Vermute ich jetzt mal. Okay, Mad Men, also eine rundweg eine Empfehlung für euch.
Fantastisch.
Muss man gucken.
Also nach...
Twilight.
Nee, nach Veronica Mars meine Lieblingsserie.
Ja, meine auch.
Insofern.
Und Firefly. Das sind so die drei.
Okay. Ich gucke ja immer noch MacGyver.
MacGyver ist Nummer 4. Und dann kommt Deep Space Nine.
Also Barbarus lohnt sich wirklich. Sieht so toll aus, ist so klug. Der Mensch, der das geschrieben hat oder die Idee entwickelt hat, so heißt Matthew Weiner. Und hat auch für The Sopranos geschrieben davor. Und,
Hat Sopranos jemand von euch geguckt?
Nein, ich leider nicht.
Du? Nur Teile.
Nee.
Ich weiß zumindest jemand, der mir irgendwie die ersten 5-4 Staffeln oder so ausleihen kann.
Ja, dann
ich werde das
dann
demnächst mal
also zuschlagen. Also ich bin ja erst seit ungefähr einem Jahr erweckt. Davor habe ich quasi keine Serien geschaut. Und dann eben auf über Umwegen von euch eben, von ursprünglich auch dem Ohrensessel, habe ich angefangen mit Veronica Mars. Und derzeit bin ich ja bei The West Wing.
Ich dachte, du bist
kannst
bei
du mir auch mal aus,
ne? Roboter,
was mich auch sehr begeistert.
Riesenroboter bedrohen Japan.
Auch das, ja, das. Also ich fange ja gerade erst an zu entdecken, was für eine fantastische Welt die Welt der Serien ist insofern.
Ja, das ist einfach unsere Zeit. In unserer Zeit werden die Geschichten eben eher in Serien erzählt als
in Filmen. Ja, die Serien sind so gut. Also die Serienproduktionen sind eben wirklich so gut gemacht, sehen fantastisch aus.
Ja, auch so teuer.
Und
es sieht einfach, dass Geld nicht
warum gucken noch Leute unter uns und so eine Scheiße, wenn es so viel Tolles daraus gibt. Das verstehe ich nicht.
Entschuldigung. Oh Gott. Ja, okay.
Ja, nee, sag's. Du musst das sagen und dazu stehen. Darum geht's hier im Sneakpot.
Weil es einfach zugänglicher ist. Also weil es, zugänglicher meine ich, weil der Zugang leichter ist.
Du schaltest es ein und es läuft da.
ARD ein und da läuft die Scheiße.
Also ich meine,
wenn der Westen laufen würde, würde den Westen schauen.
Was natürlich ein Problem ist, ist, ich schaue Serien, wie ihr wisst, beim Trainieren, also beim auf dem Fahrradergometer fahren.
Du hast ein Fahrradergometer?
Ja, ich habe ein Fahrradergometer.
Haben alle ein Fahrradergometer außer mir?
Ich habe keinen Platz dafür.
Also ich habe vor allem eins. dann schaue ich eben Serien. Und ein Problem bei The West Wing ist, oder eigentlich bei allen Sorkin-Serien, ist, dass die Dialoge so schnell sind und so viel so anspielungsreich unerklärt, also bei viele Sachen gehen einfach so an einem vorbei, dass es eigentlich...
Das von CIA, oder?
Nee, es ist im Weißen Haus.
Ja, ach so,
also quasi hinter den Kulissen im Weißen Haus.
Genau.
Einmal
nicht so ein Krach.
Christoph.
Entschuldigung.
Die Leute verstehen, es ist den Leuten klar, dass ihr auch einen Cocktail-Podcast machen. Die wissen, dass ihr...
Und ich hab, das Dumme ist, ich habe ein viereckiges Glas. Wie rührt man ein viereckiges Glas?
Ich finde das ein bisschen pubertär, dass du so damit angeben musst, dass du eigentlich...
Ich muss es umrühren. Sehr gut.
Und
das
heißt, es ist nicht ganz perfekt, diese Art von Serie natürlich beim Trainieren zu schauen, weil man kann es nicht mit halber Aufmerksamkeit schauen und man sind zu viele Dinge, die man nicht mitbekommt. Insofern
ich gucke,
wäre das vielleicht unter uns doch angemessen.
Ich gucke Serien nahezu ausschließlich auf meinem iPhone.
Mhm. Oh Gott,
echt? Ja. Weil ich
das solltest du bei Mad Men aber nicht machen.
Warum?
Weil die Optik...
Weil es so toll aussieht.
Das iPhone hat ein fantastisches Display. Klein. Man kann
Du musst es aber wirklich 5 cm vors Auge halten.
Na und, dann tue ich das. Ich habe gute Augen.
Also ich habe nämlich Mad Men...
Christina Hendricks solltest du nicht auf dem iPhone anfangen. Echt nicht.
Ich habe nämlich Mad Men auch angefangen...
auf dem Computer? Habe ich auch
auf dem Computer zu schauen. Und inzwischen schaue ich sie immer auf großen Bildschirmen mit...
Deine riesigen Home-Cinema-Anlage.
Fantastisch, ja.
Nee, ich finde, man kann das über den Betrachtungsabstand problemlos regeln.
Ja, beim iPhone.
Sieht bescheuert aus.
Da, man hält es sich so hin und dann sieht man es genauso groß.
Ja, das stimmt schon.
Also es ist überhaupt kein Problem, wenn die Auflösung hoch genug ist. Also die Auflösung eines iPhone-Displays ist höher als die eines
Fernsehers. Wir wollen hier keine App-Bewerbung machen, ja?
Nee,
haben wir heute schon.
Ich sag ja nur, ich gucke das ausschließlich auf dem iPhone, weil das ist eigentlich der Punkt, wo ich Zeit habe, nämlich im Zug.
Ja, ist klar.
Und ich sitze jeden Morgen und jeden Abend so zwischen 1 und 2 Stunden im Zug. Und da gucke ich so einen Scheiß weg, insofern.
Also ich schaue The West Wing sogar auch mit englischen Untertiteln in der Regel.
Warum nicht gleich in Englisch?
Ich schaue es auf Englisch, ja, natürlich. Aber ich schaue es auf Englisch mit englischen Untertiteln, weil...
Weil es so schwer zu verstehen ist, oder was?
Nee, also man...
Guck da nicht hin, Christoph. Es ist lange. Wir sind an der lange Sendung.
Dafür, dass wir nichts zu erzählen. Ja, also man kriegt natürlich die Handlung und so kriegt man mit, aber eben vieles von den Anspielungen und kleinen Querverweisen geht doch verloren. Und ich versuche mich darauf zu konzentrieren, nicht viel Untertitel zu lesen, aber eben... also es ist ja immer so ein bisschen
als Fallback, ja.
Genau. Aber...
Was?
Fallback? Als
Rückversicherung.
Als genau. Rück, ja. Ja. Entschuldigung, ich bin so... Ja.
Das ist natürlich viel besser.
It's about the same.
Also lasse ich meistens die Untertitel mitlaufen, doch.
Weil sonst gut, okay. Also ist es so übel von den
oder was? Also man versteht natürlich die Handlung schon, aber es ist ein Problem ist bei The West Wing ja, dass häufig so Halbreferenzen auf eben irgendwelche natürlich fiktionalen politischen Vorgänge sind und die werden nicht erklärt, ja. Und du bist dann häufig unsicher, wenn du nur hörst, ob du jetzt irgendwas Wichtiges nicht verstanden hast oder ob das wirklich nur sowas hingeworfen
ist. Das macht mir jetzt Angst. Also ich gucke ja normal auch gerne Sachen im Original, aber wenn du das schon nicht verstehst, dann zweifle ich daran, ob ich das verstehen werde.
Also ich glaube, es ist eher eine Absicherung.
Der ich Englisch erst ab der siebten Klasse hatte.
Es ist eher eine Absicherung, dass du durch die Unterschiede.
Nee, das ist dann siebten Klasse voll Russisch. Oder was?
Natürlich.
Ach so, ja klar, ein bisschen offen.
Ja.
Also durch die Untertitel weißt du dann eben, dass du nichts Essentielles.
Ich hasse Untertitel.
Ja.
Ich hasse Untertitel. Weil ich irgendwas in meinem Kopf zwingt mich immer dazu, dahin zu gucken, wenn es sich ändert. Mhm. Also menschliche Sache, es bewegt sich, da muss ich hinschauen. Und ich kann da nicht davon lassen, die zu lesen. Wenn die da sind, lese ich die auch. Und ja, das finde ich furchtbar.
Also ich habe ein ganz interessantes Erlebnis gehabt mit, als ich ein Seminar über so. Sagen wir, religiöse Kontroversen in Romanen und so weiter gemacht habe. Und da haben wir eine Sitzung gemacht über die Simpsons, weil ich einen Freund habe, der über die Simpsons promoviert hat. Und das hat sie dann so angeboten. Er kam dann eben über die Simpsons und Religion.
Sicher
und
nicht die schlechteste Art, eine Doktorarbeit zu schreiben.
Ich mache Diplomarbeit über Tektonik von Nordwestkroatien.
Und das Interessante dabei war in dieser Sitzung, er hat am Anfang eben, ich weiß nicht, aus zwei Folgen eben Ausschnitte gezeigt und hat die Studenten gefragt, wollte ich es mit Untertiteln schauen? Und da haben die Studenten eben so aus einem gewissen Stolz heraus und gesagt, nein, keine Untertitel und so. Und da hat er dann sich geoutet und hat gesagt so, also ich schaue das immer mit Untertiteln. Also waren die Leute dann etwas erstaunt. Aber
ich glaube, ich habe noch nie die Simpsons im Englischen Original. Doch, auf YouTube. Doch, nee, auf YouTube habe ich sie schon mal gesehen.
Ja.
This video is not available in your country.
Auch bei Simpsons?
Ich weiß nicht, aber ich wollte einfach mal ein bisschen auf der Content-Industrie rumbashen.
Naja, also, Barbaros, du kannst da nichts falsch machen.
Ach, wir sind immer noch bei Mad Men.
Ja.
Wir waren kurz bei den Simpsons. So. Da soll es übrigens eine tolle Folge zum Thema Fukushima gegeben haben, die ich leider verpasst habe. Kürzlich jetzt, vorletzte Woche, im ProSieben.
So top aktuell sind
die? Ja, ja. Zumindest ging es darum, dass,
so aktuell ist es ja gar nicht
dass mehr. Mr. Burns, dass Mr. Burns Plutonium entsorgen wollte und es einfach mal Homer in die Aktentasche gesteckt hat, aber leider die Aktentasche irgendwie auf dem Bahnhof vergessen hat und die wurde dann von einem Polizeikommando in die Luft gesprengt, was halt eine sehr clevere Idee ist. Insofern, warum sprengen die eigentlich immer Fundtaschen? Das ist eine blöde Idee. Also,
ja, stimmt.
Wenn da Plutonium
drin ist,
dann ist das natürlich nicht so gut. Ist
ja, na gut.
Also, übrigens, der junge Mann mit der Dissertation über Simpsons heißt Vanya van der Goels. Ich glaube, es ist noch nicht publiziert, aber wenn, dann haltet dann noch Ausschau, weil es ein sehr kluges Buch. Ich habe es
gerade gelesen. Dann wirst du das bei uns verlinken.
Also. Ja, werde ich auf jeden Fall tun. Also über die Simpsons.
Genau. Denn jetzt, wo Claudia offizielles Sneakpot-Mitglied ist, ist sie natürlich auch befähigt, Artikel zu editieren.
Oh. Hat sie schon gemacht.
Hat sie schon gemacht?
Die Woche, ja.
Oh ja, richtig. Du hast so ein Bild unten hingeklebt. Ja.
Diese mysteriöse Sache bei Facebook.
Ja,
da wollte ich nochmal sagen, also nachdem du plötzlich eine Diskussionsbeteiligung meinerseits herfantasiert hast.
Er dachte, dass du ich bin, oder?
Nee, weil ihr mich diese Woche angeschissen habt, weil ich zu früh eingreife in Diskussionen.
Nicht zu früh, zu aggressiv.
Zu aggressiv.
Und überhaupt. Ich soll überhaupt nicht eingreifen.
Ja, ich habe gesagt, aussitzen.
Ich bin ja der Meinung, Hörer haben immer recht.
Nein.
Ich bin der Meinung, ich bin auch Hörer, also kann ich auch was sagen.
Nein, ich bin der Meinung, Hörer können sich äußern, aber
ist uns doch egal.
Wir müssen nicht alles kommentieren.
Ah,
Aber gut, das kann man ja jetzt, das ist
ja... Ja gut, bei der Sache habe ich aber einfach nicht verstanden, um was es ging. Nämlich, ihr meintet, wenn man liked, dann...
Ich habe das extra ausprobiert dann noch.
Ja, wenn das ist eine neue Funktion von Facebook. Also früher war es ja so, du konntest entweder auf deinem Profil sagen, du möchtest das sharen und gibst den Link ein. Ja, und das geht auch über diesen Knopf, den wir auf der Webseite haben. Und dann kannst du das Bild auswählen. Und früher konntest du auch sagen, du drückst auf Like. Mhm. Und wenn man dann im Facebook auf dein Profil gegangen ist, hat man gesehen, Christoph Perner likes und dann stand nur der Text da. Heutzutage ist das aber so, wenn du jetzt auf den Like-Button drückst.
Wenn du nicht likes, möchte der Leaker.
Weil du das auf Norwegisch hast. Aber gut, meins ist auf Englisch, in Deutschland steht wahrscheinlich, was steht da falsch? Hast du dein Facebook stehen?
Keine Gefällt Ahnung. Wahrscheinlich.
Gefällt, richtig, also so heißt es.
Ich hatte gerade mal English Pirate.
Das ist toll, das ist überhaupt die beste Sprache. So wo man seine Freunde Kiel holen kann. Das finde ich total super, muss ich sagen. Habe ich auch lange, ja.
Captain
Ach, statt, Robert
Krüger. Ja, und die Freunde heißen auch nicht Freunde, sondern Mateys.
Oder was?
Nee, ich glaube, wenn du irgendwo auf Like drückst, dann heißt das Keelhole oder so.
Quatsch!
Okay.
Ich finde es super.
Okay.
Happy Talk Like a Pirate, der ist noch nicht, aber bald wieder.
Was redest du?
Talk Like a Pirate Day? Kennst du nicht? Ist so ein Tag, wo man wie ein Pirat spricht. Ja, echt? So. Den ganzen Tag zu deinen Leuten nur Arr sagen. Also, ja, das ist toll. Ich habe übrigens mal, nachdem Talk Like a Pirate Day letztes Jahr gewesen ist, habe ich nochmal Pirates of the Caribbean geguckt. Mhm. Und es gibt tatsächlich Szenen, in denen dieser Bärtige mit den Koteletten hier von tatsächlich... In Pirates of the Caribbean.
Da gibt es auch einen Bärtigen mit Koteletten?
Ja.
Na ja, gut, okay, ja.
Ja, ja. Und der sagt tatsächlich in dem Film, also cool, das wusste ich gar nicht, dass sie... Nein, das ist schon so wichtig.
Ich finde es unglaublich, dass wir eine Folge, wo in der quasi null relevanter Content ist hier. Inhalt übrigens. Naja, egal.
Du studierst doch dieses englische Zeug.
Ja, ja, also, aber ich finde, als Anglistin ist es wichtig zu betonen, dass es eine deutsche Sprache gibt, die es zu erhalten gibt. Und ich versuche, die beiden Sprachen auseinanderzuhalten. Ich habe nämlich großen Respekt vor der deutschen Sprache und großen Respekt vor der englischen Sprache. Ich liebe beide. Und ich finde, dass die Anstrengung sich lohnt, die beiden Sprachen auseinanderzuhalten.
Okay.
Finde ich auch.
Hätte ich also nicht in der E-Mail schreiben sollen, dass wir heute ein bisschen rumrennen.
Nein. Ich liebe Leute, die sich auf Deutsch elegant im Rahmen der Möglichkeiten der Sprache ausdrücken. Und das finde ich jetzt schwierig, wenn man...
bin ich schon durchgefallen.
Wenn jedes zweite Wort... Dich liebe ich aus anderen Gründen.
Das ist nett von dir.
Wer war dieser amerikanische Dichter, der extra Deutsch gelernt hat, um auf Deutsch dichten zu können, weil er wusste, dass man auf Deutsch mehr ausdrücken kann, weil er irgendwie auf Deutsch ausdrücken wollte?
Weiß ich nicht.
Na, ich weiß leider auch nicht. Egal.
Nennen wir ihn Joe.
Wollen wir zum nächsten Film übergehen?
Was ist der nächste Film?
Das ist noch ein Film.
The Good, The Bad, The Weird.
Oh, darüber redest ja nur du.
Ja.
Ja, dann lehnen wir uns mal zurück und du hältst mal deinen Monolog.
Wurde mir vor einem befreundeten Podcast empfohlen.
Also, du solltest da jetzt einen direkten Link zu
eine Verbindung?
Kai machen,
zu Kai.
Damit sich angesprochen fühlt.
Stimmt. Also The Good, The Bad, The Weird ist ein, wie der Name schon andeutet, eine Hommage an The Good, The Bad, The Ugly von Sergio Leone, also ein Spaghetti-Western.
Ich bin im Koma, okay.
Und das Ganze ist auch ein Spaghetti-Western, aber eben in Korea, von einem koreanischen Regisseur, der einfach ganz derb...
Ist es ernst gemeint oder ist es...
Nee, es ist in gewisser Weise eine Komödie, man muss aber nie lachen, man muss auch eigentlich nie so richtig schmunzeln. Eigentlich nicht so richtig lustig. Es ist vieles so völlig übertrieben und ja, es sind unglaublich viele Zitate drin. Also selbst, ich meine, ich bin ja kein Spaghetti-Western-Fan und ich bin auch überhaupt kein Western-Fan. Trotzdem erkenne ich, wenn da irgendwie das Filmplakat von irgendwelchen Charles Bronson-Filmen gerade gestellt wird.
Jetzt sind wir schon so weit, dass wir sagen, wenn selbst ich die Referenz erkenne, dann sagt das echt was aus.
Ist wirklich, also bei Western ist echt so, wo ich mir dachte, okay, ganz schön plump, ja, okay, habe ich jetzt erkannt, spiel mir das Lied von Tob, ist ja gut. Die Dialoge sind unterirdisch schlecht. Ich weiß nicht, wie es im Original ist, das kann ich nicht beurteilen, aber die deutsche Übersetzung ist wirklich ärgerlich blöd. Die reden nur über Quatsch und die Typen ja... Nee, ich, meistens das krass.
Im Original reden die bestimmt die ganze Zeit über Sartre.
Unbedingt.
Ja, total. Und die Figuren sind doof. Die Hauptfigur...
Christoph hat das natürlich im koreanischen Original
natürlich
für uns geschaut und beurteilt.
Genau,
die Hauptfigur hat so eine Emo-Frisur. Ja, ich verstehe nicht, wie dieser Podcast, der Emos wirklich sowas von hasst...
Wir reden über den befreundeten Podcast. Naja, aber du musst es ja unterteilen. Wir haben in diesem befreundeten Podcast eine Person, die Emos hasst.
Die hassen doch alle Emos, oder? Also der Kai tut auch so.
Wir haben in diesem Podcast eine Person, die befreundet ist also und zwei andere.
Was?
Ach so, okay.
Mindestens zwei Personen.
Mindestens zwei sind wirklich gut befreundet.
Mindestens okay. Zwei Personen sind befreundet und der dritten Person habe ich Kekse geschickt. Also bitte, alle drei befreundet.
Also der Typ hat eine Emo-Frisur, da kann mir keiner was erzählen. Und das sind einfach so typische südkoreanische Wein-Emo-Typen.
Jared Leto hat auch noch.
Die besten. Ja, ich hab da nichts dagegen. Die besten Revolverhelden überhaupt sein sollen. Dann, wenn es aber zum Shootout kommt, zu dritt da in der Wüste, wo dann auch noch ganz dumme Kerne sprühen, wo man wirklich so auf die Uhr guckt und denkt so, okay, na komm, es geht noch eine Viertelstunde, jetzt macht doch, erschießt euch endlich. Schießen die sich alle nur an, ja? Alle nur Streifschüsse. Ja, vorher ist es irgendwie so, dem einen fällt
immer. Ja, du hast ja im Shootout beim Western keine anderen Möglichkeiten. In dem Augenblick, wo geschossen wird, ist entweder tot, vorbei, direkt danach vorbei, oder aber du machst Streifschüsse, dann kannst du die Geschichte noch weiter erzählen.
Nee, die Geschichte wird nicht weiter erzählen. Also es ist so, dem einen fällt seine Mütze runter oder der andere schießt sie vom Kopf, weil ich glaube, der andere schießt sie vom Kopf und dann will er die Mütze aufheben und der schießt die dann immer so weiter, ja? Also der andere schießt dann immer so, okay, ja, wenn man das witzig findet, also bestimmt 3 oder 4 Mal, nee, wahrscheinlich eher 6 Mal.
Du musst die Story jetzt ein bisschen spannender machen, weil Claudia fängt mittlerweile an, ihren Plastikstirrer zu rauchen. Also
der versucht immer seine Mütze aufzuheben und der andere schießt die Mütze halt weg, ja? Okay.
Ich hab
und
schon gar nicht mehr zugehört, weil ich so langweilig
war. Der Typ, der mit der Mütze, der wollte auch einfach nur gehen, der sagt so, ich gehe jetzt, Leute, erschießt euch doch selbst. Ich gehe jetzt, also nee, du gehst jetzt nicht, wir erschießen uns jetzt.
Warte mal, das erinnert mich an South Park, eine meiner absoluten Lieblingsserien, wo wir gerade bei Serien waren. Wo Cartman eigentlich bei jeder sich bietenden Gelegenheit gesagt, Leute, leckt mich, ich gehe nach Hause.
Und wird aber nichts, oder was? Oder geht er wirklich nach Hause?
Nö, natürlich nicht.
Ja, hier auch nicht. Sie schießen sich dann eben noch an und verrecken dann da irgendwo in irgendeiner südkoreanischen Wüste. Oder chinesischen Wüste.
Ja, ist natürlich eine Wildwestwüste.
So, und der befreundete Podcast, beziehungsweise die eine Person...
Fand den super, super Knorke. Okay.
Nein, da sollten wir nochmal fragen, was... Nein.
Ich werde es mir auch anschauen. Hast du ihn irgendwo?
Nee, ich habe ihn nicht. Ich habe ihn im Fernsehen.
Der kam im Fernsehen?
Ostermontag im Fernsehen.
Abend. Weißt du, was ich im Fernsehen gesehen habe an Ostersonntag?
Nee.
Beverly Hills Cop 1.
Hey. Da kann ich ganz schnell wieder wegschalten.
Kann ich nur empfehlen.
Wirklich?
Immer wieder großartig.
Der altert doch nicht gut, oder?
Der altert hervorragend.
Wirklich? Kann man das sehen?
Ein klassischer 80er Actionfilm.
Das ist auch so einer dieser Filme, wo...
Da kommt nämlich das einzige echte Instrument, eine Bassgitarre. Vorher ist nur Synthi.
Das ist auch einer dieser Filme, die alle irgendwann gesehen haben und ich habe sie irgendwann verpasst und dann hat man sie irgendwann so dran gewöhnt, so zu tun, als hätte man sie auch gesehen, dass man diese quasi diese Referenz in jeder Situation mit durchspielen kann, weil man hat natürlich genug darüber gehört, dass man darüber so reden kann, als hätte man ihn gesehen. Aber in Wirklichkeit hat man ihn niemals gesehen. Ich habe keinen Beverly Hills Cop Film gesehen.
Nur der erste ist wirklich gut.
Ich habe auch keinen Lethal Weapon Film gesehen.
Echt? Was?
Nein.
Um Gottes Willen. So. Können wir sie wieder bitte aus von der Webseite runter? Das geht doch nicht.
Aber ich kann mich auf jeder Party darüber unterhalten und kein Mensch würde merken, dass ich nicht gesehen habe. Und auch das hat der befreundete Podcast oft betont, dass es manchmal nur darauf ankommt, dass man so tun kann.
Ja, natürlich, das ist absolut klar. Das ist absolut klar.
Beverly Hills Cop ist aber bei mir ähnlich wie bei Michael Dudikoff Filmen. Ja. Da habe ich Ausschnitte gesehen oder ganze Filme. Ich weiß es heute nicht mehr ganz genau. Ich weiß es wirklich nicht, ob ich da einen ganzen Film von
gesehen habe
oder nicht, oder nur Teile. Oder
Beverly Hills Cop 1 mit Sicherheit 4-mal gesehen.
Gott, du und Ossi.
Vielen Dank.
Ich finde, wir sollten mal eine Folge machen, Filme, die wir nicht gesehen haben.
Also vielen Dank,
die aber so tun können, als ob.
Aber ich fand es trotzdem wieder spannend, weil ich alles vergessen hatte. Und insofern... einfach bis zu Ende geguckt habe und die ganze Zeit auch überlegt habe, so, ja, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. da gab es so eine Schießerei oder war das im zweiten Teil? Hm, ist auch egal. Und dann ist wieder lustig fand, bis zu Ende durchzuschauen und zuzugucken, wie es ausgeht. Ja. Weil ich meine, wenn er die Bananen in den Auspuff halt steckt lustig. Und ja, also, und vor allen Dingen, das war die Zeit, wo Eddie Murphy noch...
Nicht lustig?
Eddie Murphy ist so nicht lustig.
Ja, aber das war die Zeit, wo Eddie Murphy noch gut war. Wo er dann in dem Polizeirevier sitzt und einfach irgendwie mit den Leuten... Ihr habt es beide nicht gesehen, also was erzähle ich eigentlich? Wo er in dem Polizeirevier sitzt, weil er verhaftet worden ist, weil ihn die Bodyguards von diesem reichen Schnösel durch die Scheibe geschmissen haben. Mhm. Und dann einfach, weil er verhaftet wurde, weil dieser reiche Schnösel halt wichtig ist und dann so... Ey, warum habt ihr mich denn verhaftet? Die scheiß Scheibe geschmissen worden. In einer unglaublichen Geschwindigkeit.
Objektiv ist das nicht lustig.
Wenn du das anschaust, ist das lustig. Ich krieg's nicht so hin nachgemacht, dass es lustig ist, aber Eddie Murphy kann das. Und damals war Eddie Murphy noch lustig. Ja, der Eddie Murphy ist ein
Kurs. Soll ich mal was ganz Krasses sagen?
Was?
Ach komm. Noch ein Film, den ich nicht gesehen habe. Oh kein Gott. Oh Gott. Ist Ghostbusters.
Hab ich Sachen nach dir. Und ich habe gerade
auch so ein Film, wo ich nicht
genau
weiß.
Aber auch da kann ich darüber reden, dass
ich nee, kannst du nicht. Geht nicht.
Ich habe letztes Jahr das Videospiel gespielt oder die Demo mir runtergeladen.
Ich protestiere.
Ich wollte gerade dazu sagen, der Bob hat gerade irgendeinen Müll auf mich geworfen, um seine Verachtung auszudrücken.
Ja, aber du findest ihn nicht mehr, um es zu beweisen.
Nein, das würde ja auch nicht bringen, da wir einen
Audio-Medium
sind.
Ein Hör, Entschuldigung, ja, Deutsch und so, ja, ich
und,
weiß.
Und da hieß es irgendwie so, hat man von allen Seiten gehört, da fühlt man sich zurückversetzt in die Filme, das ist total geil, wenn du die Filme damals gesehen hast. Also offensichtlich habe ich die Filme wirklich nicht gesehen, weil ich fand es einfach total öde.
Ich habe das Spiel nie gespielt, aber Ghostbusters, zumindest der erste Teil, ist ganz großes Kino. Also bitte. Ich bin entsetzt.
Klar,
ich gebe es im Protokoll. Ich bin entsetzt.
Und ich habe jetzt genug getan, um meinen eigenen Mythos zu demontieren. Jetzt
ja, ich hoffe, dass der jetzt demontiert ist. Also ja. Sowas geht nicht. Ghostbusters nicht gesehen, Indiana Jones am Ende auch nicht gesehen.
Doch, in einer
Indiana Jones. Ja, aber im dritten Teil nicht. Ich hab's gehört.
Da habe ich geschlafen. Wir haben Indiana Jones nämlich zusammen in einer, Christoph und ich zusammen in einer Indiana Jones Nacht gesehen.
Mit Sirk Schmidt, ne? Der hiermit gegrüßt sei.
Hallo Sirk. Ging um 12 los, erstmal eine Stunde Werbung, dann fing der erste Teil an.
Um 12 Uhr nachts.
Zweite Teil an und beim
Mitternacht.
Beim dritten habe ich dann die Augen zugemacht, weil ich so müde war.
Der kam
war.
So morgens zwischen 4 und 6.
Und dann hat der Christoph gesagt, ich hole nicht die Augen zu machen. Ich so, ich mache nur die Augen.
Ich höre noch.
Deswegen kann ich mich beim dritten Teil auch nur daran erinnern, dass sie in Venedig waren, in der Wüste. So, aber jetzt
lass uns mal... Das ist fürchterliche Klamauk, weil ich fand den dritten nicht so gut.
Das ist der Beste.
Ja, sagen alle, aber ich...
Habe ich geschlafen.
Vielleicht liegt es daran, dass ich da einfach schon ein bisschen unausgeschlafen war.
Es liegt daran, dass es vom dritten ein Adventure-Computerspiel gab und man deshalb einfach...
Das habe ich nicht gespielt.
...mit der Story am besten vernetzt ist.
Nee, das war mir nicht so. Aber ich fand den dritten so klamaukig. Ich finde, der hatte nichts irgendwie... Das war kein Abenteuerfilm mehr, das war einfach ein Witzfilm.
Ja, es ist unterhaltsam.
Okay, die Frage, wer... in Hollywood oder der Welt Shia LaBeouf braucht, werden wir heute nicht mehr klären.
Was? Wie kommt jetzt auf Shia LaBeouf? Ach so,
der vierte Shia LaBeouf, oh bitte rauslassen. Der vierte Teil ist kein Indiana Jones. Das
nein.
Ist.
Nein,
über was müssen wir heute noch reden? Über die Royal Wedding und die Seligsprechung?
So, liebe Leute, jetzt ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Also hier ist der Punkt erreicht, wo wir in etwa 5 bis 10 Minuten die bisherige Schallmauer des Sneakpods erreichen werden.
Nein, echt?
Und wir haben noch mehrere Themen auf der Agenda.
Ey, die Schallmauer ist über 2 Stunden, oder?
Lassen
wir die Sonderfolge zum Thema Iron Man mal außen vor. Die reguläre Schallmauer.
In einer Folge, in der es eigentlich fast keinen Inhalt gibt, ist jetzt dann so langsam erreicht. Ja?
Die ist schon vor 40 Minuten erreicht worden. Die legendäre Folge, in der ich keinen Inhalt hatte, ist ja die, wo keiner den Film gesehen hatte.
Irgendwas in the Mirrors.
Daiquiri.
Daiquiri in the Mirrors.
Ja, da habe ich ein Cocktailrezept vorgestellt, weil ich einfach nichts anderes zum Erzählen hatte, weil keiner von euch mit mir aufnehmen wollte.
Die eigentlich erste Cocktail-Podcast-Folge.
So, da warst du da alleine?
Da war ich allein. Und ich habe den Film nicht gesehen.
Ich bin alleine, ich habe den Film nicht gesehen, ich erzähle quasi über einen Drink.
Genau.
Ich muss mal anhören. Wann war das denn?
Also, kann ich dir nicht mehr sagen.
Siebte oder so.
Fünfte.
Vielleicht auch 15.
Also, aber der Martin hat ja gesagt, die ersten 10 sollte man nicht anhören.
Da hat der Martin vermutlich recht.
Sind die mal online, Alter?
Das kann ich dir aus dem Kopf nicht beantworten.
Wolltest du mal online?
Also online sind sie grundsätzlich alle.
Ja, ich meine,
auf der Webseite könnt ihr, das, um es jetzt mal ganz offiziell zu machen, auf der Webseite könnt ihr zurückgehen und könnt alle Folgen anhören. Da könnt ihr euch über die Blogposts zurückklicken oder ihr könnt eben nach den Filmen suchen. Ne, wieso? Du kannst unten
Ja.
Du kannst über den Kalender gehen, du kannst über die Seiten gehen, du kannst über die Folgennummern gehen, du kannst den Film suchen, du findest sie, sind alle da. Im iTunes, ich wollte es umstellen, vielleicht habe ich es auch umgestellt, ich kann es nicht beantworten. Keine Ahnung.
Ja, mach mal. Okay. Ich finde, die Leute haben einfach recht auf diesen ganz alten Scheiß.
Er ist ja da. Leute, lade ihn runter.
Bevor der Bob jetzt so schrecklich abgeschweift ist, wollte er eigentlich sagen, dass alle, die im engeren Sinne Sneakpot hören wollen und nicht an der Rubrik Sneakpot-Gossip und Boulevard interessiert sind, die könnten abschalten.
Ich glaube, keine einzige Sau abschalten.
Wobei sie dann...
viel verpassen.
Ja, Wichtiges.
Unsere weiteren Themen werden im Folgenden sein. Royal Wedding, die Seligsprechung des ehemaligen Papstes Johann Paul II. Und was noch? Christoph? Schau mal auf die Liste, was steht da noch? Das war's schon?
Und Autos.
Also in maximal 50 bis 80 Minuten werden wir fertig sein.
Ja, weil wir die Royal Wedding nämlich jetzt in Echtzeit...
Also jetzt mal Royal Wedding. Christoph hat es ja nicht so mitgekriegt. Also im Wesentlichen war das so... es kam im Fernsehen und es kam auf jeder zweiten Internetseite dieser Erde. Es
kam auf jedem Programm.
Auf jedem Programm im Fernsehen und auf jeder zweiten Internetseite dieser Erde.
Arte hat so getan, als gäbe es die Royal Wedding nicht.
Echt?
Naja.
Du hast doch bis auf Arte geschaltet? Ich bin nicht über die ARD hinausgekommen.
Ich hab mal durchgeschaltet, um zu sehen, wer alles bringt. Das hat wirklich fast jeder gebracht.
Ja.
Also ich hab's auf Spiegel Online geguckt und hab das auch auf Facebook dann empfohlen.
Ja.
Und auf meiner Wall entspannt sich dann so ein... Also wir haben das als Chat missbraucht, so kann man das sagen, oder Claudia? Manu, Claudia und ich haben so ein bisschen...
Ab wann habt ihr geschaut?
Ich hab, als der Christoph mich angerufen hat, wann war das, 11 oder sowas?
Ich habe die gehen jetzt nicht.
Da hat der Christoph mir gesagt, hat gefragt,
Williams von Felix.
Schaust du es? Ich so, nein. Und er so, jetzt musst du aber den Fernseher anmachen. Dann bin ich erst noch gegangen, habe destilliertes Wasser gekauft, um bügeln zu können.
Oh Gott.
Und dann habe ich.
Du bügelst mit destilliertem Wasser?
Ja, klar.
Gut, falsches Thema.
Das geht so viel besser.
Das liest du, mit was bügelst du denn?
Mit stinknormalem Wasser aus dem Hahn.
Aber da verkalkt dir doch deine Maschine.
Oh. Kaufe ich mir alle 8 Jahre eine neue Katastrophe.
Ja, hat er recht.
Naja.
Ich bügel so wenig, dass neulich, als ich gebügelt habe und ich Wasser rausging, so Öl rauskam, was mir erstmal schön die Wäsche versaut hat.
Lass uns darüber nicht auch noch reden.
So, der Bügel-Podcast. Also,
ich habe ab 11:30 geschaut, da war William schon in der Kirche und dann war so, die Queen kam, glaube ich,
gerade. Da war aber noch Zeit dazwischen.
Lass uns mal bitte nach vorne anfangen.
War aber noch Zeit dazwischen. Also als ich eingeschaltet habe, ist William gerade in die Kirche rein und bis die Queen kam, sind mit Sicherheit 2 Stunden.
Also als ich angeschaltet habe, da waren so ungefähr 10 Leute in der Kirche.
Oh Gott. Okay, du hast gewonnen.
Das war kurz nach 9. Und ich habe ausgeschaltet kurz vor 4.
Und du hast aufmerksam geguckt?
Ja, ja.
Ich hatte noch ein Meeting in der Firma zwischenzeitlich, so Online-Meeting.
Ein Kollege von mir hat auch um 9 schon auf Facebook gepostet, jetzt geht's los und irgendwie, ich weine jetzt schon.
Ich habe auch prophylaktisch schon so ein bisschen geweint.
Ich hab den ganzen Tag nicht geweint.
Hab dann aber, als es wirklich spannend
war,
wenig geweint. Ja, da kommen wir später.
Das können wir nicht spoilern.
Nicht spoilern. Also, dann kamen also langsam die Leute, gingen so in die Kirche, wurden unterschiedlich schwachsinnig vorgestellt. Ich habe immer hin und her geschaltet zwischen ARD und ZDF. Auf ARD hatte irgendeine Adelsexpertin, die auch irgendwie aus irgendeinem deutschen Adelshaus war, die nur Scheiße von sich gegeben hat.
Ja.
Und Barbara Schöneberger, die noch schlimmere Scheiße von sich gegeben hat.
Nichts gegen Barbara Schöneberger.
Hast du aber erst, sie hat tolle Titten, ich weiß. Hat erst nach
das
fünf,
weiß ich nicht.
Nach 5 Stunden habe ich erst herausgefunden, dass es Barbara Schöneberger ist. Da war mir dann im Nachhinein einiges klar.
Weißt du, erkennst Barbara Schöneberger nicht, wenn du sie siehst?
Hat man nur gehört.
Ach so.
Und auf dem ZDF waren es auch 3 oder 2 Idioten, die zum Teil
auch... Vor allem diese Weight Watchers-Tante, ne? Die rausgeflogen ist wegen Schleichwerbung vor ein paar Jahren. Kiewel.
Die hat doch aus London immer zwischen in den Schaltbericht.
Ja, Kiewel hat aber nicht kommentiert.
Ah.
Kiewel hat nur dann, wir schalten jetzt zu Kiwi. Und
kann ich da bitte mal ganz kurz einhaken?
Da möchte ich auch noch einhaken.
Ja, es gab eine wunderbare Sendung und wenn das hier rauskommt, dann könnt ihr das bei auf der ZDF-Mediathek noch erwischen. Und zwar die ZDF-Heute-Show, überhaupt eine grundsätzliche Sehempfehlung, mal grundsätzlich.
Ich will den Chef so.
Du magst den Welke nicht, okay, das mag
so
sein.
Idiot.
Aber Welke ist, diese Sendung
ist einfach nicht Ingolf Lück.
Zum Glück ist er nicht Ingolf Lück.
Ja, aber er ist einfach scheiße. Okay.
Nee, er ist nicht scheiße. Oliver Welke ist ganz hervorragend.
Ja, aber er ist nicht scheiße, aber er ist kein Comedian. Er ist einfach nicht lustig.
Er ist nicht Jon Stewart.
Er ist nicht Jon Stewart, er will auch nicht Jon Stewart sein, aber das ist auch ein...
Jean-Luc Picard?
Jon Stewart ist hervorragend, da bin ich mit der Claudia schon absolut einer Meinung, aber...
Das ist James Stewart, nein, Patrick Stewart. Patrick Stewart.
Ein hervorragender Chef. Also, was ist jetzt mit... James Stewart, deutscher Synchronsprecher, ist übrigens tot, was nicht schlimm ist, er war eh schlecht. Das ist
Grace Kelly, nein, okay, lass
uns. Oh, Leute.
Kelly war Patrick Stewart Synchronsprecher, also du verwirrst mich.
Das ist nicht zu hören.
Es ist doch egal. Die Leute
betrunken.
Die Leute, die über die Filme informiert werden wollten, haben längst ausgeschaltet.
Ihr müsst betrunken sein.
Ich hätte nur ein Cesarec und 8 bis 15
Gimlets. Bei der Hochzeit war ja auch James, Jason, Dirk.
Kannst du immer aufhören, jetzt mich unterzubrechen?
Was du redest, aber da sind wir auch noch nicht.
Beckham.
Da sind wir noch nicht.
Okay.
Jedenfalls, in der Heute-Show wurde das nochmal... wunderbar verarscht und da kam auch Kiwi vor mit ihren sinnlosen Außenschalten.
Kiwi war fürchterlich, es war peinlich. Da bin ich mir dann auf ARD gegangen, hab Schöneberger ertragen dafür. Also Kiwi möchte ich aber erzählen, mit Kiwi stand ich schon, du nicht auch, zusammen auf einer Fähre in Mainz und wir wurden hinausgefahren auf den Rhein, wo wir dann ins Wasser geschubst wurden.
Kiwi war mit auf der
Kiwi
Fähre?
Mit und Kiwi stand neben mir und war klein und dünn.
Warum habe ich das nicht mitbekommen?
Also Fernsehen macht wirklich dick. Wenn man sich Kiwi anschaut, die wird ja immer so als die Dicke verkauft oder als die lustige...
Tine Wittler wird immer als die Dicke verkauft.
Ja, die als die total dicke.
Nein, Kiwi hat doch Werbung für
Weltwatchers. Die war früher, ganz früher...
Johannes rausgeflogen, genauso wie Hademar Bankhofer, zu Recht.
Olympiaschwimmerin und dann war sie ein bisschen dick und dann war sie wieder ein bisschen dünner und jetzt ist sie im Fernsehgarten. Und die hat...
Und da bleibt sie auch.
Die hat nämlich Staffel gemacht mit...
Kiwi war auf dem Schiff.
Mit Joey Kelly.
Joey Kelly war auch auf dem
sie
Schiff?
Sie ist geschwommen, Joey Kelly ist Fahrrad gefahren. Und
Joey Kelly ist mit mir Fahrrad gefahren?
Und der Boxer,
warum weiß ich das nicht?
Der Boxer Abrahams, wie heißt er mit Vornamen?
Arthur.
Arthur Abraham ist gelaufen, das war die Staffel. Und sie stand neben uns.
Warum hast du mir das nicht gesagt?
Gesprungen.
Ich meine nicht, dass ich unbedingt so scharf gewesen wäre, darauf Kiwi zu sehen, aber...
Okay, lass uns mal hier ein bisschen... Struktur reinbringen. So, wir reden über die Hochzeit.
Okay, bist du jetzt wieder nüchtern oder was?
Die Moderatoren waren schrecklich.
Warum sitzt du eigentlich auf dem Boden?
Ist bequemer.
So runtergesunken. ja, und dann kamen also langsam die Gäste rein. Erstmal die ganz unwichtigen.
Michi, ist es nicht meine Schuld? Das wollte ich nur mal gesagt haben hier.
Erstmal die unwichtigen Gäste, die keine Sau kennt. Also so gegen 22:30, denke ich, wurde es dann erst... spannender, da kamen nämlich dann die Promis.
Da bin ich aufgestanden und habe eingeschaltet.
Und da kamen dann eben auch so Leute wie Elton John mit Mann.
Und, hab ich nicht gesehen.
Victoria Beckham mit Mann.
Hab ich auch nicht gesehen.
Jason, James, Dirk.
David Beckham.
Ah, David.
David Beckham sah fantastisch aus.
Oh, er sah so gut aus.
Sieht immer fantastisch aus.
War wirklich der erste Höhepunkt.
Nein, er sieht so viel besser aus. Also ich finde, er ist ein Mann, dem das Altern und... Ja. Die Frisur, die er zur Royal
Wedding trägt. Oh, tolle Frisur.
Gut aus.
Bisschen schleimig, aber tolle Frisur.
Ja, also eine Mischung aus dem frühen John Connery und Philipp Lahm.
John Connery sah doch scheiße aus früh. Ich weiß nicht, warum.
Nein, lass uns dieses Fass nicht aufmachen. Nein.
John Connery früher scheiße. Und gut, lass uns jetzt
es hätte funktioniert, euch zu provozieren, aber ihr wolltet nicht drauf einsteigen.
Wir wissen auch nichts über das Sexleben von Philipp Lahm.
Er hat geheiratet.
Ist das?
Ja. So.
Also, eine tolle Frisur, bisschen schleimig. Er trägt einen Anzug mit so einem ganz tollen Orden, so einem goldblinkenden Orden. War aber ein echter Orden, ja? Also, der irgendwie.
Sportverdienstorden.
Immerhin.
Jugendspiele verdient.
Sah aus wie ein Bundesverdienstkreuz. Sie ist schwanger, hat ein bisschen komische Körperhaltung und trägt einen ganz winzigen Hut auf der Stirn, wie ein Einhorn.
Wie heißt der? Heißt das Fascinator?
Fascinator, genau.
Fascinator.
Überhaupt die Hüte. Ein bisschen später kam dann...
Ich habe mir im Internet angeschaut,
wie Beatrice aussah. Absolut, oder? Beatrice, die Cousine von William, also die Tochter von Sarah Ferguson. Die rothaarige Tochter.
Ist das die mit dem Geweih auf dem Kopf gewesen?
Geil, oder? Voll geil.
Brüller.
Das ist wirklich ein... Ja, wie so eine Zielvorrichtung von einem MG oder irgendwas hat die auf der Stirn gehabt. Ja. Das war absurd.
Oder wie hieß denn die mit dem blauen, mit dem...
Ah, ja.
Die war auch, glaube ich...
Schiff auf der...
So ein...
Ja, Nancy, eine Fotze hat die auf der Stirn
gehabt. Könnte man sagen.
Nancy, okay.
Aber das war's.
Ja,
war's.
Na, okay.
Ja, wirklich, Es war wirklich scheußlich. Ich weiß,
scheußlich ist das Wort, ja.
Das war die irgendeine Nichte von der Queen oder von Prinz Charles oder. Es war wirklich widerlich.
Wer das nochmal sehen möchte, ladet euch aus der Bibliothek die heute Show runter. Ist die besten Seite, Hüte nochmal zusammengefasst.
Es wird ganz viel diskutiert über das Kleid von der Brautschwester. Da kann ich nicht sehen, was da das Unzüchtige sein. Da tun sie ja so, als hätte das Her Royal Hotness, wurde sie benannt in der Yellow Press.
Die sah gut aus.
Die sah gut aus, die hat ein gut geschnittenes Kleid gehabt. Der Ausschnitt war exakt genauso tief wie bei der Braut. Was sollte das? Die wollen sie einfach
schlecht sehen. Du meinst jetzt die Schwester von...
Die Schwester
von
Pippa-Dings. Wo ich nicht Pippa. So, weißt du, wie sie geschrieben wird? Die wurde dauernd anders genannt. Ich weiß bis heute nicht...
P-I-P-A.
Pippa. Mhm. Ah, okay. Na gut. Was ist das für ein Name? Wissen wir nicht.
Wahrscheinlich Skandinavisch.
Also fand ich völlig unproblematisches Kleid. Warum sich darüber auch...
Die Braut hatte Grace Kelly-Style an.
Die Braut hatte auch ein unaufregendes Kleid mit einer nicht sehr langen Schleppe. Nicht sehr lang heißt irgendwie unter 3 Metern, im Gegensatz zu 8 Metern bei Diana.
Okay, kommt hier noch was unsere Hörer interessiert?
Also, ich habe es ja geschaut auf Spiegel Online mit 2 hervorragenden Kommentatoren, und zwar Matthias Matusek. Ich weiß nicht genau, was er sonst tut, außer beim Spiegel fürs Kulturressort schreiben, was Bücher schreiben und so ein Käse. Und das war vor allem das Highlight, Martin Sonneborn.
Oh ja. Der in der Vorankündigung ja schon gesagt hat, er fühlt sich dafür prädestiniert, weil er steht ja auf britischen Humbug.
Schon britischer Humbug. Ja,
der hatte schon recht. Zwischendurch immer so getan hat, als ob er SMS von Prince Harry empfangen hätte, wo dann im Wesentlichen drin stand, das Bier ist alle, die Show ist scheiße.
Prince Harry fand ja auch super. Einmal, er steht am... vorne mit seinem Bruder. Sein Bruder darf sich nicht umschauen. Er guckt sich immer so spitzbübig um eben zu gucken, wie die Braut aussieht. Und sagt seinem Bruder dann irgendwas, wo natürlich auch alle genau wissen wollten, was das ist.
Genau, nach Lost in Translation ist das jetzt die zweite geflüsterte Botschaft, wo alle sich überlegen, was wurde da gesagt.
Ja, aber noch interessanter fand ich dann später auf dem Balkon, was er mit seinem...
Prince Charles versucht hat, das Enkelkind von Camilla Parker Bowles über Bord zu werfen. Naja.
Camilla Parker Bowles, die heißt nicht mehr so. Camilla von Cornwall. Harry sich mit seinem Großvater, Prince Philip, ist das sein Großvater? Ja. Prince Philip unterhält und man sieht beiden an, dass sie einfach nur den Schalk im Nacken haben und irgendwie Unsinn von sich. Das würde ich wirklich gerne wissen, was die in dem Moment geredet haben. Ja, aber lass uns zur Queen übergehen, oder?
Ja, warte mal, also...
Ich finde, wir sollten... Ja.
Genau, also das die ganze Sache, Thema Weinen. Also ich habe nicht geweint während der Trauung. Es hat mich nicht so richtig... Es war perfekt durchorganisiert, es war zeitlich. Alle waren genau an ihrem Zeitpunkt da, wo sie sein mussten. Aber es hat mich nicht wirklich gut... Also letztes Jahr bei Victoria habe ich mehr geweint.
Es war eine perfekte, etwas kühle Hochzeit. Und geweint habe ich nur für einen kleinen Moment.
Ja, ich auch.
Als britische Hymne gesungen wurde für die Queen. Da habe ich geweint.
Wie die Königin gezeigt wird, wie sie da steht und einfach in dem Moment nicht singen kann, weil das Lied nur auf sie abgestimmt ist und alle um sie herum singen eben auf sie. Das fand ich toll. Da war ich wirklich bewegt.
Aber wir lieben auch die Queen.
Ja, wir lieben die Queen.
Ich habe versucht, die eigentliche Trauung, das Jawort, zu verpassen und bin duschen gegangen.
Das ging ja ganz schnell eigentlich.
Das ging recht flott, ja.
Ja, aber ich bin zu früh duschen gegangen. Als ich zurückkam, waren sie immer noch am Singen.
Ja, so es
zog sich ein bisschen.
Also es war ein bisschen enttäuschend. Mich hat es von vorher nicht wahnsinnig interessiert, weil ich das alles so... Ich finde eben Kate Middleton, das ist so, oder jetzt
ist sehr glatt.
Ist halt alles sehr glatt und kontrolliert und die ist bestimmt perfekt und keine Frage, aber es ist alles so, ich finde es keine wirklich große Geschichte. Es hat keine cineastischen Momente gegeben und die Hochzeit bekommt bei mir, soweit ich sie gesehen habe, 3 von 10 Punkten.
Das ist aber ganz schön vernichten. Also wirklich.
3 von 10 Punkten und 3 Sympathiepunkte für die Queen.
Okay.
Ja.
Ich fand es gut, dass sie am Schluss noch in diesem Aston Martin rumgefahren sind.
Ja.
So ein Aston Martin zum Rumfahren hätte ich eigentlich auch gern. Kann ich jetzt mal einfach so zum Protokoll geben.
Daniel Craig drin würde er mir auch gefallen.
Daniel Craig bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, aber... Den Aston Martin würde ich nehmen, gut, aber Christoph ist uns davongelaufen.
Dass der Christoph jetzt gerade in dem Moment gehen musste, wo wir jetzt gleich über die Seligsprechung von Johannes Paul II. Reden
was
wollen.
Was eigentlich sein Thema ist.
Wo eigentlich nur der Christoph drüber reden will, weil es ja eindeutig in den Katholizismus-Podcast gehört. Und
der irgendwie zu einer seltsamen, vagabundierenden Unterrubrik des Sneakpots geworden
ist. Richtig, und ich als gottlose Heidin habe dazu leider nichts beizutragen, insofern.
Ich wollte jetzt noch diesen Screenshot raussuchen von der Hochzeit.
Um ihn mal kurz zu zeigen, damit die Hörer auch was davon haben.
Ich weiß nicht, ob wir ihn auch noch veröffentlichen sollten. Er ist auf allen Webseiten schon rumgereicht worden, aber ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt. Aber mein Handy mag gerade nicht so richtig.
Was für ein Screenshot?
Das kann ich unmöglich beschreiben. Ich wollte ihn euch zeigen, ihr hättet gelacht und dann wäre es gut.
Ah.
Du hättest dich beschwert, dass es sexistisch ist.
Oh.
Ich werde ihn raussuchen und euch zeigen, wenn ich ihn gefunden habe. Christoph ist nämlich gerade wieder zurückgekommen.
Schön, dass du das
und wird jetzt über die Selig, aber noch nicht Heiligsprechung von Johannes Paul II.
Ja, die Seligsprechung hat mich auch ein bisschen bewegt.
Bewegt? Mich hat sie schockiert.
Also, ich bin nicht nur ein Fan der Queen, ich bin auch ein Fan des Papstes. Und aus einem ganz ähnlichen Grund wie die Trauung fand ich auch die Seligsprechung toll. Einfach wegen der Würde, die der Papst da an den Tag legt, die auch die Queen an den Tag gelegt hat. Die schaffen es einfach toll, dieses Amt auszufüllen. Die Sache an sich, die Seligsprechung von Johannes Paul II. Finde ich, also okkult ist noch beschönigend.
Vor allem mit dem Blut jetzt.
Was, Blut?
Ja, da kam doch dann diese geheilte Nonne, kam mit dem Blut von Johannes Paul II.
Ach, das ist so, da habe ich einen, ich musste irgendwann
abschalten. Ja, das ist die erste Reliquie. Die haben sie jetzt
teilweise Blut die Therese hatte irgendwann keinen Bock mehr und hat sich geweigert, dass wir weiterschauen. Ich musste dann abschalten. Und ich hatte auch so das Gefühl, dass ich genug gesehen habe. Obwohl ich es schön fand. Es war schön inszeniert und tolle Gesänge. Also tollere eigentlich als in London.
Dazu kann ich nur sagen, dass damals zur Beerdigung von Johannes Paul II. Bin ich extra ins Fitness, weil damals hatte ich keinen Fernseher, bin ich ins Fitnessstudio gegangen und habe dort die Leute, die mit mir Fahrrad gefahren sind, gezwungen, die Papstbeerdigung ins Fitnessstudio zu schauen. Ja, okay.
Aber dass Johannes Paul II., der natürlich...
Soll ich nochmal den Screenshot ganz kurz?
Ach ja, das.
Was macht er da? Ach ja, die Ohren zuhält. Ja, das war super. Ja. Johannes Paul II., der okay, irgendwie ein Popstar-Papst war. Und dann am Ende, gut, wir haben ihn alle noch ein bisschen...
Das mit den zugehaltenen Ohren meinte ich nicht.
Aber okay. Was meintest du denn?
Du meintest, dass Kate sich wohin beugt.
Oh je. Wenn man jetzt zotig oder was macht die da?
Ja, was macht die da?
Hey, sag mal, was macht die denn da?
Ja, das weiß ich nicht. Ich sehe nur den Screenshot. Sollen wir den auf der Seite verlinken, damit die Hörer sich ein Bild davon machen können?
Genau, auf jeden Fall. Wo war ich stehen geblieben? Kannst du mir natürlich nicht sagen, weil du mir nicht zugehört hast.
Nein, natürlich, ich habe den Screenshot rausgesucht. Das habe ich auch angekündigt, während du auf dem Klo warst.
Ja. Ich war nicht auf dem Klo, ich habe mit Therese telefoniert.
Übrigens, liebe Hörer, herzlich willkommen zu unserem neuen Längenrekord, wenn man von dem Iron Man Podcast absieht.
Die Papst, Claudia, was wollten wir jetzt noch mit dem Blut erzählen? Also, ich fand die Gesänge toll, ich fand, der Papst macht das einfach super. Die Sache an sich, und das hat er auch in seiner Predigt versucht zu erklären, warum das jetzt sinnvoll ist, oder wie hat er das gemeint, er hätte so viel, wie es eben erfordert, gewartet, aber er hätte es jetzt schon forciert irgendwie, dass es jetzt schnell vonstatten geht, weil es wäre richtig und, also es ist eine absurde Sache eigentlich. Das, okay, der mag politischen Einfluss gehabt haben, der Papst, aber...
Er hat nicht den Marxismus
besiegt. Dass er jetzt deswegen heilig gesprochen wird, aber jetzt selig eben, was ja die Vorstufe für Heiligkeit
ist. Ja, im Grunde ist das der. Gibt es da eigentlich eine zeitliche Begrenzung zwischen selig und heilig, wie dass man das.
Gibt eine zeitliche Begrenzung, ich weiß nicht ganz, aber sie sind so. Also es sind mehrere Jahrzehnte auf jeden Fall. Also der wird nicht nächstes Jahr heilig
gesprochen. Okay, da muss man also ein bisschen warten dann.
Ja, das dauert.
Deshalb musste das jetzt so schnell gehen,
genau.
In Anführungszeichen, damit man das dann bald.
Ich weiß nicht, wie viel es wirklich ist. Bitte. Weißt du es gerade, wie lange wir brauchen? Vielleicht 50 Jahre oder so. Vielleicht ist es auch mehr. Also es ist auf jeden Fall eine deutliche Zeit. Das passiert erstmal nicht. Vielleicht wird man dann auch noch entscheiden, ob das wirklich... Also er ist ja auch nicht selig gesprochen worden für die für seinen politischen Einfluss, sondern für die Wunder, die er nach seinem Tod begangen hat oder gedingst hat. Das heißt, man musste also jetzt praktisch ein Wunder finden. Und das funktioniert im Endeffekt zum Beispiel so, dass man ist todkrank und man betet zu einem Verstorbenen, der vielleicht noch gar kein Heiliger ist oder so, zum Beispiel zu Johannes Paul II. Und dann wird man geheilt und dann kann man sagen, hey, ist ein Wunder und Johannes Paul II. Ist schuld daran oder ist verantwortlich. Also hat ein Wunder gewirkt, also ist es jetzt streng. Claudia, weißt du mehr über sein Wunder? Ich weiß es nicht.
Naja, es ist diese
Nonne. Das war so eins, oder?
Diese Nonne, die von Parkinson geheilt ist, medizinisch unerklärbar.
Ah ja, okay. Und die hat jetzt irgendwie sein Blut, oder was?
Ja, die hat jetzt im Rahmen der Feierlichkeiten heute, habe ich in den Nachrichten gesehen, hat sie quasi sein Blut da hingetragen, was eben die erste Reliquie für Johannes Paul II. Ist.
Sein Blut?
Sein Blut.
Hä?
Ja.
Wie geht denn das?
Blut von ihm.
Ja, Moment, aber der lag doch in dem Sack, der da auch aufgehoben hat. Muss doch gestunken haben, wie bekloppt, oder?
Haben sie offensichtlich schon aufgehoben, das Blut.
Ist er einbalsamiert, oder?
Weiß ich nicht. Das Blut haben sie sicher schon sichergestellt, als er gestorben ist.
Das stimmt einiges nicht. Da geht einiges nicht zusammen. Also es ist eine okkulte Veranstaltung von vorne. Das ist ganz schlimm.
Nichts gegen okkult, aber...
Nichts gegen Okkultismus, also, aber das ist schon eine Nummer zu hart.
Ja. Da war ich wiederum froh, das Wort obskurantistisch zu kennen.
Was?
Obskurantisten.
Was heißt das?
Das sind die, die quasi gegen die Aufklärung sind und sagen wir lieber in der Dunkelheit des Unwissens, des okkulten Unwissens zu verharren, anstatt sich...
Also so wie Homöopathen oder so?
Na, zum Beispiel.
Okay. Na gut, ja, war ein Erlebnis, aber ich habe es nicht 5 Stunden wie die Trauung angeschaut, weil auch weniger Promis da waren.
Erstaunlich.
Also für mich war einfach bei der Hochzeit war dieses Einmarschieren der Promis und auch natürlich der Adelspromis, das war für mich ein Höhepunkt. Das hat gefehlt bei dem Papst.
Wir halten fest, die Promidichte bei der Seligsprechung von Johannes Paul II. War nicht überzeugend, nee. Mal abgesehen vom aktuellen Papst. Ja.
Der für mich ausreicht.
Der für dich völlig ausreicht. Okay.
Ja. Okay, ja, da mehr brauche ich jetzt nicht sagen.
Na dann.
Gut.
Haben wir noch ein Thema?
Nein.
Ich weiß nicht.
Also ich könnte natürlich noch, aber das mache ich nicht, über X-Men reden. Da habe ich nämlich den ersten und den zweiten Teil gesehen. Die
aber du guckst
Teil.
Einfach noch den dritten.
Aber ich schaue auf den dritten dann. Und rede dann darüber. Und den vierten will ich ja auch bald sehen.
Was anderes, worüber wir nächste Woche reden werden, beziehungsweise zu reden, gibt es ja noch gar nichts, aber darauf werden wir hinweisen, dass alle Hörer, die in der Nähe von Frankfurt wohnen, haben übernächste Woche am 12. Mai die Gelegenheit, Bernd Begemann im Bett sich anzuschauen. Und haben dort möglicherweise die Gelegenheit, uns zu treffen. Also mich auf jeden Fall, der Christoph kommt wohl auch.
Ich bin auch dabei.
Ja, also.
Ja, und ich soll euch an euch beide schöne Grüße von unserem Hörer Stefan PG ausrichten.
Oh. Mhm.
Der sich über Twitter gerade gemeldet hat, weil ich irgendwann mal schrieb, dass wir immer noch aufnehmen.
Oh, dann grüßen,
seit Stunden.
Grüßen wir ihn natürlich auch.
Ja.
Ja, dann machen wir den
damit
Bild
endet
drauf,
die
epische,
längste,
epische ohne Inhalt-Folge.
Die längste reguläre Sneakpot-Folge.
Behaupten wollte, dass er ohne Inhalt.
Ich fand die auch sehr contentreich.
Ich fand auch.
Um mal wieder ein englisches
content
Wort.
Rich.
Ein
rich of content.
Ja, also den
reich an Inhalt.
Es war ein Potpourri.
Potpourri. Schön.
Unterhaltsamer Themenelemente.
Na, wie
Versatzstücke.
Das werden wir dann sehen, wenn wir es hören müssen. Wir hören den Scheiß ja auch. Wir sind Mitleidende.
Ja. Und ich werde das zusammenschneiden müssen, ich armes Schwein.
Schneid einfach vorne rein und hinten raus.
Ja, das könnte ich tun. Nee, ich muss was piepen.
Ja,
Claudia hat irgendwas gesagt, was ich piepen muss. Ich kann mich jetzt schon nicht mehr daran erinnern, weshalb ich es mir alles anhören werden muss.
Namen, was sie gibt.
Ja.
Okay.
Okay.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Okay, ich mache jetzt mal Stopp hier.
Ja.
Muss ich jetzt schon anfangen?
Mhm.
Ich habe Angst. Ich war noch so lange nicht dabei. ja.
Outtakes. 179,
gell?
Outtakes. Nein. Ich habe Angst. Haben Sie Angst?
Haben Sie Angst, wenn Sie Ihren Sneakpot anmoderieren müssen?
Der
das muss nicht sein.
Ja.
Nehmen Sie jetzt.
Ich habe ja Derek nie gesehen. Ne?
Ich auch nicht.
Aber dieses Haben Sie Angst wurde mir auch in Norwegen dauernd. In Norwegen bin ich ständig Leuten begegnet, die mir gesagt haben, haben Sie Angst? Oder Schnell Helga, wo ich dann mir dachte, was ist Schnell Helga? Bis mir dann irgendwann mal erklärt wurde, dass es wohl irgend so einen Comedian im Fernsehen dort gibt, der eine Parodie auf deutsche Pornos, die irgendwie dort, erstaunlicherweise bei uns heißt es ja immer schwedische Pornos und so, bei denen sind aber irgendwie deutsche Pornos, sind so total. Und da gibt es eben diesen Comedian, der immer...
Du warst 2000, das war gerade Gina Wild-Zeit.
Und dieser Comedian, der sagt dann irgendwie immer halt Schnell Helga. Deswegen häufig die erste Reaktion, wenn Leute hören, dass du deutsch bist, ist, haben sie Angst oder Schnell Helga?
Wenn sich da Zahlen bewegen, dann läuft's, oder?